So, hallo miteinander. Wir freuen uns, dass wir auch heute Nachmittag da sind und noch andersrum. Wir waren doch für den Nachmittag eingeladen und sind froh, dass wir heute Morgen schon ein bisschen sprechen durften zu den Erwachsenen. Ihr seid ja alle diejenigen, die schon entweder im Kinderdienst mit dabei sind oder die sich irgendwie dafür interessieren. Ist das so?
Ja.
Wer von euch arbeitet denn noch nicht mit?
Ach so.
Okay. Und alle anderen sind hier in der Gemeinde aktiv dabei. Okay, prima. Wer von euch war heute Morgen nicht im Gottesdienst?
Nicht.
Nicht?
Okay.
Auch einige? Alles klar. Wart ihr bei den Kindern?
Gut.
Dann stelle ich uns noch mal kurz vor. Ihr versteht mich gut so, oder? Die Monika, meine Frau und ich, bin der Klaus, wir kommen aus, also eigentlich wohnhaft in Brackenheim, im Kreis Heilbronn, gehen aber nach Stuttgart zum Gospelforum seit 28 Jahren, glaube ich. Eben schon lange. Und haben die Phasen mitgemacht, vermutlich wie ihr auch einige Phasen schon hinter euch habt von der Gemeinde, von kleiner, überschaubarer Gemeinde bis ein bisschen größer und noch größer und noch größer. Jetzt ist mittelgroß. Jetzt bei uns in Stuttgart. Und wir haben dann 1987 begonnen mit Kinderdienst und leiten den Kinderdienst seit Ende der 80er Jahre insgesamt. Die Moni macht die Gruppenleitung bei den Babys und ich bin nirgends mehr fest in einer Gruppe drin, sondern leite eben alles insgesamt. Ja. Sonst sind wir Eltern von drei Töchtern und unsere älteste Tochter hat jetzt im Dezember eine Tochter bekommen. Das heißt, wir sind glückliche Oma und Opa. Worum geht es uns heute? Wenn ich so zurückblicke, dann muss ich sagen, es kommt bei dem, oder egal bei welchem Dienst, gar nicht so sehr zunächst mal auf die Fertigkeit an, sondern vielmehr kommt es darauf an, habe ich das verstanden, was Gott mit diesem Dienst tun will? Habe ich den Ruf gehört von Gott zu mir persönlich und weiß ich, okay, das ist meine Aufgabe, vielleicht kurzfristig oder vielleicht auch längerfristig, weiß ich, dass ich dorthin gehöre? Und was denkt Gott denn über die Sache? Und das ist auch das, was ich euch heute am besten ins Herz legen will, so die Gedanken von Gott über das, was wir tun. Ja, wir haben Folien dazu. Mein Assistent sitzt dort hinten und achtet immer schön auf mich. Vielen Dank. Ja, wir machen so etwa zwei Teile. Zum einen so die Fundamente und Grundlagen, was sagt der Gott über Kinder und was für ein Herz hat er bezüglich Kinder und Jugend. Und im zweiten Teil geht es ein bisschen mehr um den konkreten Kindergottesdienst, um die Mannschaft, um Ziele und Visionen und Werte und wie man das Ganze umsetzen kann. Wobei der zweite Teil, ich möchte gar nicht so stark in die Praxis rein, weil wir ja auch nur zwei Stunden haben. Also wir bitten in Stuttgart immer einmal im Jahr ein ganztägiges Seminar an. Und seit dem letzten Jahr ist das Ganze so, dass im Frühjahr gibt es das ganztägige Seminar und im Herbst gibt es zwei Abendseminare. Das heißt ein Kompaktseminar und dort kommen im Prinzip gerade diese Grundlagen und auch dann einiges von der Praxis noch mehr dazu. Aber dann hat man eben den ganzen Tag Zeit. Vielleicht noch ein bisschen zum Hintergrund, genau, wenn ihr heute Morgen nicht da wart. Eure Pastorin Ina, die war bei uns nach ihrer Bekehrung frisch in der Hauskirche oder im Hauskreis damals. Daher kennen wir uns. Und daher haben wir uns im Herzen lieb. Ganz am Anfang möchte ich euch kurz zeigen, auf der nächsten Folie, wie man effektiv eine Botschaft vermitteln kann. Und ich sage euch das am Anfang deshalb, damit ihr versteht, weshalb ich manches so mache, wie ich es mache. Ich erkläre dann zwischendurch auch, warum ich das jetzt gerade so mache. Das heißt, wenn man weiß, wie man am besten eine Botschaft aufnimmt, dann kann man sich dementsprechend auch danach richten. Wenn ihr jetzt nur was lest, hat die Wissenschaft herausgefunden, wenn man was liest, dann sind es 10%, was man sich davon, von dem, was man gelesen hat, so im Normalen wirklich behält. Das ist nicht so einfach. Wenn es einen ganz besonders spannend interessiert und manche Brocken davon, kann man sich vielleicht besser merken, aber so lesen ist so etwa 10%. Wenn man jetzt 20 wie ihr zuhört, dann sind es etwa 20%, die man mitnimmt. Also schon effektiver wie nur lesen, hören. Wenn man jetzt aber beides macht, liest und hört, dann sind es schon, andersrum, wenn man dann noch sieht dazu, also wenn ich euch jetzt noch eine Präsentation dazu mache, so wie hier, dann kommen noch 30%. Und wenn man hört und sieht, dann sind es schon 50%. Deshalb dürft ihr heute sehen, gibt es das Ganze auf Folie, deshalb dürft ihr auch hören, deshalb habt ihr jetzt nicht nur das Skript bekommen, um zu lesen, aber ihr dürft ab und zu heute auch euch selber beteiligen, aktiv dabei sein. Wenn ihr aktiv dabei seid, dann sind es 90%, die man mitnimmt. Weil dann hat man sich konkret damit beschäftigt. Genau. Ihr schreibt alle eifrig mit, also wenn ihr so, solche Denker seid wie ich, ich bin ein Schreibdenker, wenn ich mitschreibe, dann bleibt bei mir schon viel hängen. Dann macht es gerne weiter. Ihr bekommt aber das Skript auch als Datei, dann könnt ihr es euch ausdrucken oder so. Oder als Handout, dann habt ihr das hinterher nochmal für euch. Aber wenn euch was auffällt, mein Tipp, schreibt es euch gleich mit, weil dann geht es tiefer ein. Wer war von euch jetzt heute Morgen im Gottesdienst? Prima. Hat euch irgendwas angesprochen? Gut. Kannst du uns auch sagen, was?
Das ist Kinderdienst in jedem Alter. Nicht zu spät ist.
Ja, als Mitarbeiter. Genau. Also jeder Mitarbeiter ist gekommen, egal wie alt oder wie jung. Das stimmt. Ist den anderen noch irgendwas aufgefallen? Vielleicht irgendwas von den geistlichen Grundlagen, die ich da besprochen habe? War euch was irgendwie tief ins Herz?
Dass das so wenig gesagt wird, dass es von Generation zu Generation, also Gottes Werte weitergegeben werden.
Was wichtig vermitteln, was der Gott mit uns will.
Ja, genau, auch schon.
Also mich hat halt ganz arg berührt, dass in der Bibel steht, wir sollen jetzt wirklich nicht nur erzählen, sondern sagen, genau, so erzählen, dass es auch ankommt, so richtig. Und ich finde, wir leben halt in so einer Geschichte,
dass
die Kinder überhaupt beschützt. Also nicht so streng leben, nicht so streng sein. Aber Gottes Wort sagt, wirklich so effektiv, dass es wirklich ankommt. Und mich hat es berührt, weil, in den Kindergärten und überall wird so beigebracht, man soll nicht, also vorsichtig mit den Kindern umgehen und bloß nicht zu viel und nichts aufdrehen. Ja, und für mich war es so eine Bestätigung, wirklich, Gottes Wort muss wirklich richtig und intensiv vermittelt werden.
Genau. Ja. Fleißig einschauen.
Wenn man Gottes Wort den Kindern vermittelt, dann bestimmt die Zukunft unserer Gesellschaft.
Okay. Ja, da bekommst du auch
ein. Wie wichtig das ist, dass wir die Beziehung zu Gott erstmal selber haben und dann die Beziehung zu den Kindern aufbauen.
Genau. Okay, seid ihr ein bisschen neugierig geworden, also diejenigen, die jetzt heute Morgen nicht dabei waren? Gut. Wenn jetzt gucken wir uns diese Stelle nochmal an. Vielleicht nicht ganz so ausführlich oder ein bisschen anders präsentiert, aber eigentlich sind es die gleichen Stellen. Deshalb das Fundament von Gottes Sicht, von von Generation zu Generation. Also, wenn ihr das Ideale in eurer Gemeinde, an dem Namen eurer Gemeinde, Glaubensgeneration, das hat einfach was. Also das ist auch eine Bestimmung, die ihr da habt. Und da gucken wir uns zunächst mal die Anweisung an, die Gott dem Abraham gegeben hat. Zum Hintergrund, der Abraham war der Vater eigentlich von Gottes Volk. Das war der Erzvater. Gott hat zu ihm gesagt, du sollst ein großes Volk werden. Und damit dieses Volk entsteht, hat er dem Abraham die Anweisung gegeben. Und die Anweisung steht in 1. Mose 8, Vers 18, Vers 19. Und da sagt er, er soll den Kindern befehlen, dass sie den Weg mit Gott gehen sollen. Dass ihr, damit sie das, was sie tun, auf die richtige Art und Weise tun. Und damit das entstehen kann, was Gott für Abraham vorgesehen hat. Das heißt, Gott sagt zu ihm, Abraham, hör zu, wenn du dich um die Kinder kümmerst und ihnen beibringst, richtig zu leben, dann kann dieses große Volk über Generationen entstehen. Und wenn du das nicht tust, dann funktioniert es nicht. Das heißt, es hängt an Abraham dran und an seinem Gehorsam, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Und genauso geht es auch mit uns. Wenn wir uns nicht um die Kinder kümmern, dann kann Gott in seiner großen Gnade natürlich noch was tun. Aber viel besser ist doch, wenn wir darauf hören, unseren Auftrag erkennen, umsetzen und uns um die Kinder kümmern, in der Salbung und in der Kraft vom Heiligen Geist. Dann kann auch das Richtige passieren, was Gott vorhat. Und das hat er hier dem Abraham gesagt. Gut, wir machen noch nicht die nächste Folie. Ne, machen wir es nicht, aus Zeitgründen. Wir machen noch die nächste Folie. Jetzt kommt das größte Gebot. Das größte Gebot ist das, dass Gott zu uns sagt, lieb mich mit allem, was du bist. 5. Mose 6, Vers 7, da liegt es mir immer, 5, 6, 7 ist einfach zu merken. 5. Mose 6, Vers 7, also dort rum. Dort steht drin, dass Gott möchte von seinem Volk und von jedem Einzelnen, dass er geliebt wird von ihm. Also, dass wir Gott diese Liebe zurückgeben, die er zu uns hat. Mit unserer ganzen Kraft, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Sein, mit allem, was wir sind. Und dann sagt er aber, und du sollst das dir aufs Herz schreiben und das als Wichtigstes nehmen. Und ohne Absatz, ohne lange Pause, du sollst das, diese Liebe den Kindern fleißig einschärfen. Und das ist die Sache, das soll uns nicht so, naja, vielleicht klappt es oder vielleicht klappt es auch nicht sein. Das soll uns nicht egal sein, sondern das soll uns was ganz, ganz Wichtiges sein. Fleißig einschärfen erinnert mich immer an zum Beispiel ein Metzgermesser. Ein Messer, das ein Metzger braucht für seine Arbeit. Das muss extrem scharf sein, oder? Sonst kann er nicht gescheit arbeiten. Oder? Sonst verletzt er sich vielleicht sogar. Und dieses Einschärfen von dem Messer, das muss geübt sein. Sonst kriegst du das Ding nicht scharf, dann bleibt es eben stumpf. Und so ähnlich ist es beim Umgang mit den Kindern auch. Wir können so viele Fehler machen. Und wir machen auch immer noch Fehler oder immer wieder Fehler. Aber es soll uns ein Herzensanliegen sein, was ganz wichtig ist. Uns richtig zum Fleiß heranreizen, dass wir das gescheit tun, dass wir uns da richtig reingehen und das nicht einfach lässig machen. Weil sonst funktioniert es nicht richtig. Und bei diesem größten Gebot, da sieht man halt, Gott setzt ganz klare Reihenfolgen. Zunächst mal er, meine Beziehung zu ihm, dann die Beziehung zu den Kindern und dann kommt erst mein Alltag und alles andere, was nach außen wirkt. Erst dann kommt der Nachbar, erst dann kommt irgendein anderer Mensch. Zunächst mal bin ich und meine Kinder gemeint. Zunächst mal ist wir als Gemeinde gemeint und unsere Kinder gemeint. Und das ist halt dieses Wort, was die Lena auch meinte, oder sagte, das wird nahezu nicht gelehrt, den Erwachsenen, den Kindermitarbeitern. Ja, ihr seid das Kindermitarbeiter. Aber das muss in die Gemeinden rein. Dass erkannt wird, wie wichtig die Kinder sind. Wie wichtig es ist, dass wir uns um die nächste Generation kümmern. Ihr seid absolut im richtigen Platz. Jetzt kommt es. Genau. Diese Zielscheibe, ich drücke es immer gerne so aus. Unsere Liebe oder unsere Liebesbeziehung zu Gott hat ein Ziel, wo ich das Herz dahin mache. Dort muss meine Liebesbeziehung zu Gott ankommen, beim Herz dahin. Dann sind wir Psalm 78. Der Psalm 78 hat gute 70 Verse. Und die ersten, ja, 10, 12 Verse, da geht es nur um Kindererziehung, um Zurüstung von dem, von den nächsten Generationen. Dort sagt Gott, habe ich euch nicht gesagt, dass ihr das, was ihr mit mir erlebt habt, meine Wunder, meine Taten, die ich vollbracht habe, beim Auszug aus Ägypten und so, dass ihr es euren Kindern weiter erzählen sollt, damit eure Kinder es wieder ihren Kindern sagen, damit es nicht vergessen wird. Und da gehört auch dazu, dass man das erzählt, was man selber mit Gott erlebt hat. Also ihr jetzt wieder mit den Kindern zusammen seid in die Gemeinde, aber auch genauso, wenn man zu Hause mit seinen Kindern zusammen ist, dass man darüber spricht, was man denn erlebt, auch als Erwachsene. Oder wir haben es so gemacht, wenn die Kinder dann älter waren, dass man die Kinder mit reingenommen hat, wenn es Dinge gab, die man zu bebeten hatte oder zu entscheiden hatte. So Familienentscheidungen, dass man einfach zusammen mit den Kindern darüber gesprochen hat, sich ausgetauscht hat, zusammengebetet hat und die erfahren haben, wie man damit umgeht als Erwachsene. Und darin wird auch ganz klar ausgedrückt, dass Treue und ein festes Herz, dass das im Prinzip alles ist, wenn man es zusammenfassen will, das gesamte Ziel von aller Erziehung, von allem Kümmern um Kinder. Daraus soll eins entstehen, nämlich ein treues, festes Herz zu Gott. Nicht zu irgendjemand anders, sondern zu Gott. In Gott sollen sie richtig verwurzelt sein, die Kinder. Und deshalb sind wir bei ihnen, um ihnen das vorzulegen und um ihnen zu zeigen, wie das geht. Ganz am Ende von Psalm 78 steht auch ein Schlüssel drin, was für Gott wichtig ist, damit er jemand über mehr setzt oder über eine bestimmte Verantwortung setzt. Da steht drin, weshalb er den David berufen hat, als König für sein Volk. Und dort sagt Gott, weil er den tragenden Schafen, den Mutterschafen nachgegangen ist, deshalb hat er den David auserwählt. Weil er nämlich seinen Job treu gemacht hat, geschickt und mit guter Hand, aber weil er den tragenden Schafen nachging. Das heißt, er wusste, worauf es drauf ankommt. Die tragenden Schafe, das sind die Mutterschafe, die die nächste Generation in sich drin tragen. Wenn es denen nicht gut geht, dann gibt es keine nächste Generation. Und da sieht man, dass Gott einen viel größeren Horizont hat in seinem Blick, wie nur das, was gerade passiert. Und mit dieser Einstellung konnte er den David nehmen und sagen, okay, David, du kümmerst dich um mein Volk, du wirst ein guter König sein. Und David war ein guter König, zwar mit Fehlern, aber er hat das Herz am richtigen Fleck. Was wir heute Morgen auch besprochen hatten, also das, was ich euch jetzt noch sage, das haben alles heute Morgen alle Erwachsenen gehört. Also ihr könnt euch da ein bisschen schnappen und sagen, hey, ihr habt doch gehört, wie wichtig unsere Kinder, unser Dienst ist bei den Kindern. Malachi 3, Vers 24, der letzte Vers im Alten Testament. Könnt ihr euch vorstellen, dass so das Letzte, was irgendwo gesagt wird, wenn jemand stirbt, oder das Letzte, was in einem Buch zusammengefasst wird, oder das Letzte, bevor es ins neue Land reingeht, was dort mitgeteilt wird, dass das wichtig ist. Und das ist wichtig. Malachi 3, Vers 24, dort sagt, wird nochmal zusammengefasst, dass man zum einen auf das Gesetz von Mose hören soll, also dieses größte Gebot, wo alles zusammengefasst ist, und zum anderen, dass Gott den Propheten Elia schicken wird, und der wird eines tun, nämlich die Herzen von Vätern und die Herzen von Kindern miteinander verbinden. Und diese zwei Voraussetzungen sollen passieren. Genau. Zum einen soll die Beziehung zu Gott stimmen und zum anderen sollen die Herzen beieinander sein, die Herzen der Generationen. Also auch Jugendliche und Erwachsene. Einfach die verschiedenen Generationen auch in der Gemeinde. Wir sollen zueinander gerichtet sein. Und da wird noch ein bisschen ein ernstes Wort angeschlagen, weil sonst muss er, wenn Jesus wiederkommt, uns mit dem Banne schlagen. Also es ist nicht einfach nur so eine Sache, naja, dann hat es halt nicht funktioniert. Sondern wir sollen uns anstrengen, dass es passiert, damit sein Segen fließen kann. Wenn man im Bann geschlagen wird, dann ist man außerhalb vom Segen. Dann ist man einfach nicht dabei. Und das war echt schade. Das heißt, spüre schon ein bisschen, was für einen wichtigen Auftrag wir haben, dass wir, damit wir uns um die Kinder und Generationen kümmern. Echt was ganz Wesentliches. Und Malachi 3, Vers 24 hat eine Parallelstelle in Lukas 1, Vers 17. Dort wird beschrieben, dass der Prophet Elia in der Person von Johannes dem Täufer gekommen ist, damit er den Weg bahnt für Jesus. Und da steht auch nochmal klar drin, was sein Auftrag war. Sein Auftrag war der, dass er die Herzensbeziehungen herstellt, also Herzen verbinden zwischen Vätern und Söhnen, zwischen Erwachsenen und Kindern. Zum einen und zum anderen, dass die Ungerechten, dass die ihr Herz und ihre Einstellung umdrehen und verändern zu den Gerechten. Das ist auch wieder die Sache, wo es darum geht, diese Beziehung zu Gott haben, die Beziehung zu Jesus eingehen, damit man gerecht wird, und diese Herzensverbindung. Das heißt, alles das Testament hört auf, Blick fürs Neue Testament kommt, und im Neuen Testament wird es wieder aufgegriffen und wird gesagt, ganz am Schluss, wenn Jesus kommt, dann müssen die Dinge stimmen. Und dann bin ich zufrieden mit euch. Das war so eine kurze Wiederholung von dem, was heute Morgen war. Aber das war eigentlich schon auch mit das Wesentliche von dem, was einfach ganz viel Raum in uns haben sollen. Das ist die Wahrheit, die Gott über die Kinder sagt. Und wenn wir uns jetzt noch mehr angucken, was Gott über die Kinder sagt, vielleicht über die gesamte Bibel, das fiel mir eigentlich erst so vor 2 Jahren auf. Wir haben seit 2 Jahren eine Bibelschule extra für Kindermitarbeiter in Stuttgart. Das sind dann, wie viele Abende? 12. 12 Abende, also so ein Vierteljahr, die anderen Bibelschulen, die abends stattfinden auch. Da gibt es auch eine für Kindermitarbeiter. Und darauf habe ich mich dann eben vorbereitet und habe dann erst, oder habe einfach gedacht, ich möchte mal meine Bibel durcharbeiten. Und zwar so, dass ich alles, was bezüglich Kinder drin steht, mal in einem Zusammenhang sehe. Und bei mir ist die Bibel unterstrichen und mit verschiedenen Farben angezeichnet. Und alles, was Kindergottesdienst betrifft, ist bei mir orange abgestuft. Und dann wird einfach meine Bibel durchgeblättert, von vorne bis hinten. Alles, was orange unterstrichen war, habe ich rausgeschrieben und habe festgestellt, dass da ein roter Faden durchgeht. Dass da Gott wirklich eine ganz klare Linie durch hat. Von vorne bis hinten, die sogar thematisch aufeinander aufbaut. Das wäre jetzt zu viel, überall darauf einzugehen. Aber ich sage euch mal den Anfang. Noch keine Folie bitte. Danke. So geht's noch, ja. Ihr seht, ich nehme jetzt ein Anschauungsmaterial. Einfach mal was anderes wie die Folie, die Leinwand dort hinten. Deshalb immer wieder mal was anderes malen. Ich nehme jetzt hier ein Ohr. So richtig, ja, genau. Okay, ich bin jetzt an 2 Ohren haben. Ein großes Ohr. Gott sagte nämlich ganz am Anfang zum Menschen, hey, mach deine Ohren auf. Ich habe dir was zu sagen. Ich habe einen Auftrag für dich. Und mein Auftrag ist der, dass du dich vermehren sollst und ein Segen sein sollst. Ja, seid fruchtbar und mehret euch. Das sagt er ganz am Anfang von der Schöpfung. Genau. Du bist echt super, Bibel. Damit ihr immer wieder daran erinnert werdet, lasse ich das Ohr auch hier stehen. Also ihr seht, ich erkläre jetzt immer, warum ich was tue, damit ihr das einfach auch aufschnappen könnt und vielleicht auch ähnlich tun könnt. Du sagst, das ist ein langfristiger Auftrag. Und jetzt kommen wir ganz an den Schluss von der Bibel. Noch nichts weitermachen, bitte. Und jetzt kommt ein Auge. Weil jetzt sagt Gott nämlich, ich guck nach. Ich guck, wie es aussieht. Ich guck, was du aus dem Auftrag gemacht hast. Ich guck, welche Frucht dabei entstanden ist. Mir ist nicht egal, was ich zu dir gesagt habe und was du daraus tust, sondern ich guck nach. Okay? So. In Offenbarung 22, Vers 12 heißt dann, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jedem zu vergelten, wie sein Werk ist. Das heißt, am Anfang gibt es einen Auftrag und am Schluss sagt er so, jetzt kommt mein Lohn. Und wie groß er wird, mein Lohn, das liegt an dir. Aber ich sage es von vornherein. Steht alles schon da drin. Dürfen wir alle wissen. Und jetzt kommt was, sozusagen, ja, die Einleitung, wie es geht. Wie können wir diesen Auftrag erfüllen? Können wir nur erfüllen, wenn wir eine tiefe, innige Beziehung haben zu dem oder zu denjenigen, zu denen wir geschickt sind. Was meint ihr, können die zwar sich ja leiden oder riechen? Können die zwar sich riechen? Die können sich total riechen. Also, die sind verliebt ineinander. Die sind hin und weg. Das ist eine richtig tiefe Beziehung. Also unsere jüngste Tochter hatte einen Hasen zu Hause als Haustier. Und der Hase, der war immer wieder richtig nass von ihren Tränen. Das erzählt sie uns heute noch. Also als sie 4, 5 Jahre alt war, die hatte irgendeinen Kummer, dann hat eben der Freddy, hieß er, hat der Freddy einfach zuhören müssen. Und der war immer wieder nass. Weil sie, das war eine tiefe, innige Beziehung. Und genauso tiefe, innige Beziehungen, die werden eben in dieser letzten Bibelstelle vom Alten Testament mit dem Blick aufs Neue Testament und dem Blick aufs Ende ausgedrückt. Diese Maleachi 3, Vers 24. Deshalb, das Wesentliche bei allem, das sind die Herzensbeziehungen. Die Herzensbeziehung zu Gott, das Allerwichtigste überhaupt. Aber dann mein Herzensengagement und Herzensanliegen zu dem, wo mich Gott beauftragt hat. Egal, ob es jetzt Kinder sind oder Senioren oder irgendwas oder Politik oder du sollst ein christlicher Arbeitgeber sein, egal. Dieses Herzensanliegen, wenn das dabei ist, dann kann es funktionieren. Dann werden wir erfolgreich und sonst nicht. Damit wir erkennen, wie Gott, ja, was Gott für Kinder empfindet und wie Gott sich Kinder auch gedacht hat, müssen wir uns ein bisschen angucken. Was sagt denn Gott über Kinder? Wie sind Kinder? Und das sind jetzt die nächsten Bibelstellen, die wir uns angucken. Fällt euch auf? Mal noch nicht weitermachen, danke. Was denkt ihr denn? Was sagt Gott denn in seinem Wort, was Kinder sind? Habt ihr so einen Gedanke, eine Idee?
Bitte.
Ein Segen? Genau. Was sagt er noch? Wir selber sollen seine Kinder sein und sein wie die Kinder. Genau. Lasst die Kinder zu mir kommen, bei mir haben sie es gut. Da ist ihr Platz. Kinder haben einen besonderen Segen von Gott. Ihre Schutzengel zum Beispiel. Noch was? Ihr merkt, ich versuche jetzt euch ein bisschen rauszulocken, weil wenn man immer nur hört und sieht, dann nimmt die Aufmerksamkeit doch ein bisschen nach, lässt die ein bisschen nach. Deshalb binde ich euch jetzt mit ein, wenn es geht, wenn ihr euch einbinden lasst. Ja, in der ganzen Bibel geht es immer um eine Vater-Kind-Beziehung. Genau, unser himmlischer Vater zu uns. Er zeigt uns, wie es geht, wie wir zu unseren Kindern sein sollen. Die Lena hat gesagt, die Kinder sind ein Segen. Ich drücke es jetzt mal ein bisschen anders aus und sage, die Kinder sind ein Geschenk. Okay? Kinder sind ein Geschenk, steht in der Bibel. Sie sind ein Lohn und sie sind ein Erbteil von Gott. Weiß jemand, wo das steht? Wo steht, dass Kinder ein Geschenk sind? In dem wunderschönen Psalm. Das ist der Psalm 127 und der hat zwei Teile. Steht's? Ja, genau. Ja, zwei Teile. Der erste Teil, dort geht es darum, da steht ein großes Fragezeichen. Da fragt einfach Gott, wenn jemand eine Stadt baut, dann ist es wichtig, dass Gott dabei ist. Wenn jemand ein Haus bewachen will, dann ist es wichtig, dass ich dabei bin. Weil sonst kann man sich anstrengen, wie man will. Wenn ich nicht dabei bin, dann funktioniert es halt nicht richtig, weil dann der Segen von Gott fehlt. Deshalb, erste Hälfte, großes Fragezeichen. Zweite Hälfte, kein Fragezeichen, Ausrufezeichen. Dort steht drin, dass Kinder ein Erbteil sind und ein Lohn für uns und Pfeile in unserer Hand. Da sagt Gott immer, ach, wenn ich dir ein Kind schenke, was denkst du, ist das was Gutes für dich oder nicht? Solltest du dich dann fragen, soll ich mich darum kümmern oder nicht? Ist das was, ein Geschenk vielleicht oder nicht? Nein, das ist ein Geschenk. Das ist einfach so. Ausrufezeichen. Ich beschenke euch mit Kindern. Ist ein Segen für euch, wenn ich euch Kinder gebe. Ich meine es gut mit euch, weil dann habt ihr ein richtig großes Erbe. Das heißt, wenn wir als Familie, als Gemeindefamilie Kinder haben, uns um Kinder kümmern dürfen, dann ist das ein Geschenk. Weil Gott sorgt für unsere Zukunft. Merkt das? Gott sorgt dafür, dass nach uns, dass jemand heranwächst, der das weiterträgt, was wir mal aufgebaut haben. Und die sollen noch viel größer sein. Die sollen noch viel erfolgreicher sein. Und deshalb sind Kinder echt ein Geschenk. Ein Pfeil in unserer Hand. Unsere Bestimmung. Andere Bibelstellen, die haben wir schon gehört. In Markus 10 oder in Lukas 18 oder Matthäus 19. Dort ist dieses Beispiel drin, wo Jesus einfach sagt, hey, meine Arme sind offen für die Kinder. Ich habe Zeit für die Kinder. Hier ist zwar viel los, die Erwachsenen möchten viel von mir haben, aber jetzt kommen die Kinder dran. Da sagt er, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und dann ist es so, in Markus 10 zum Beispiel, so schön erklärt, dass Jesus die Kinder herzte und gesegnet hat. Und ich frage euch jetzt, wie kann man eine Masse von Kindern herzen und segnen? So wie ich jetzt, also ihr seid jetzt alle Kinder und sagt so, fühlt euch geherzt, seid gesegnet. Also wenn Jesus sagt, seid gesegnet, dann fließen sie, oder? Aber fühlt euch so richtig geherzt. Ich würde eher sagen, Jesus hat sich hingesetzt und hat sich zumindest für jedes einzelne Kind mal ein bisschen Zeit genommen. Ich hätte es meiner Frau fast geküsst, ja. Geküsst hat er vielleicht nicht, je nachdem. Aber der hat auf jeden Fall vielleicht links und rechts auf dem Schoß ein Kind gehabt und hat ihm einfach gezeigt, hey, du bist mir wichtig, ich drücke dich, ich herz dich. Das ist Herzen, oder? Das heißt, er hat sich echt Zeit genommen. Jetzt machen wir gleich einen Schritt zu einer Stelle, wo man deutlich sieht, was für ein Herz Gott für Kinder hat. Und zwar nicht allgemein für Kinder, sondern wirklich für jedes einzelne Kind. Matthäus 18, 6 bis 14. Manch einer wird Matthäus 18 am Anfang kennen, aber da gehen wir jetzt gar nicht drauf ein. Sondern Vers 6 bis 14 steht so drin, dass Gott zunächst mal ganz klar warnt. Er sagt, Wenn ihr einem von diesen Kleinen, die ihr nicht glauben, ärgerlich seid, dann wäre es besser für dich, wenn du einen Mühlstein am Hals hättest und in den Neckar versunken wirst. Könnt ihr euch vorstellen? Ein Mühlstein am Hals und dann im Neckar drin, dann kannst du der beste Schwimmer sein, wie du willst. Du gehst unter. Du bist dem Tod geweiht. Du wirst ertrinken. Keine Chance. Und wer von uns hat jetzt schon irgendwann mal so ein Kind vielleicht ein bisschen geärgert oder war ein Ärgernis? Keiner, oder? Jeder! Jeder! Das heißt, wir werden eigentlich alle zum Tod verurteilt. Aber Gott ist ja zum Glück gnädig. Er sagt, okay, ich traue es dir trotzdem zu, wenn du jetzt auch schon 50 Mal einen Fehler gemacht hast. Ich traue es dir trotzdem zu, ich schicke die Kinder wieder zu dir. Ich vergebe dir auch. Aber hier drückt Gott einfach aus, wie sehr es ihm am Herzen liegt, dass kein Kind eigentlich gestört wird oder zurückgehalten wird, dass es wirklich zu ihm kommen kann. In Vers 10 sagt er zum Beispiel, seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet. Oder in Vers 14, also ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Das heißt, hier sehen wir wirklich dieses Vaterherz. Er will jedes einzelne Kind wirklich gewinnen für sich. Und dieses Engagement, das möchte uns weitergeben. Im Psalm 139 sehen wir, wie wunderbar ihr gemacht seid. Da steht das über dich drin. Psalm 139 sagt, dass Gott sich Gedanken gemacht hat über dich. Er hat sich vorgestellt, wie heißt du? Sergei. Stellen wir einen Sergei vor und das soll mal ein Mann werden. Das soll mal ein junger, sportlicher Mann werden, der für mich steht. Das soll mal einer werden, wo man sehen kann, okay, der hat echt eine Beziehung zu mir. So ein Mann soll das werden. Und zu euch Frauen und zu den anderen Männern hat er sich genauso was ausgemacht. Da steht drin, dass wir gewoben sind, das heißt ausgedacht und hergestellt, noch bevor wir auf der Welt waren, hat sich Gott jeden Einzelnen ganz individuell vorgestellt. Und er sagt einfach, wunderbar. Und genauso sagt er es zu jedem einzelnen Kind auch. Wir dürfen jedes Kind, das wir vor uns haben, zu denen, die uns ganz leicht liegen, das gibt es ja zum Glück, und es gibt auch die anderen Kinder, die uns jetzt nicht so leicht liegen, die vielleicht von ihrer Art einfach ganz anders sind wie wir, die uns anstrengen, und trotzdem dürfen wir jedes einzelne Kind so sehen, dass es von Gott gewollt ist und wunderbar gemacht. Wir dürfen manchmal nur noch ein bisschen helfen, und es hilft, das Kind selber hilft uns einfach noch ein bisschen Gott ähnlicher zu werden. Jede Herausforderung mit den Kindern hat die Chance für uns, daran zu wachsen oder eben nicht. Also habt ihr ein bisschen dieses Vaterherz schon ein bisschen erkannt. Und da steht die Bibel einfach voll davon. Wir sehen jetzt noch ein bisschen das an, wie Gott Kinder gemacht hat. Und zwar, wir überlegen uns mal, hat Gott gedacht, ich schaffe den Menschen und sag, schwupp, 20 Jahre alt. Vollkommen lebensfähig. Kann die Welt verändern. Nee, so hat er es nicht gemacht. Sondern er hat gesagt, schwupp, zuerst mal aufwachsen, im Mutterleib und im ersten Jahr abhängig sein. Wenn sich deine Mama nicht kümmert, dann stirbst du. Ja? Dann ist einfach vorbei. Und dann entwickelst du dich ganz langsam. Irgendwann sollst du dich mal bewegen können, laufen, sprechen, mitteilen, mit anderen zusammenleben und so weiter. Und dann ist mal so weit, dass man sein eigenes Leben im Griff bekommen kann und selbstständig sein kann. So hat sich Gott ausgedacht. Also das ist jetzt kein Zufall der Natur, das ist nichts, was in irgendwelchen Entwicklungspsychologen ausgedacht haben, sondern das ist Gottes Schöpfungsplan. Und deshalb, diese Entwicklungsstufen von seinem Wachstum, das müssen wir uns so ein bisschen angucken. Und wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, oder wir würden sagen, Mensch, wir nehmen uns mal 3 Stunden Zeit, oder vielleicht auch einen ganzen Tag, dann würden wir uns mit diesen Entwicklungsstufen ausführlich beschäftigen. Dann würden wir sehen, was es bedeutet, mit Kleinkindern von 0 bis 6 Monaten zusammen zu sein. Was passiert denn da? Wozu sind die denn fähig? Was kann ich denn dort bringen? Und was brauchen die unbedingt? Oder was braucht der 10-Jährige? Wofür ist der jetzt gerade offen? Aber so tief können wir jetzt nicht gehen. Deshalb nur ganz grob. Und das müssen wir wissen. Kleinkinder von 0 bis 2 Jahren etwa, die haben so eine prägsame Phase in ihrem Leben, die sie es nie mehr haben. So viel, wie ein Kleinkind lernt, wird es nie mehr im Leben später lernen. Dort entwickelt sich alles und ganz besonders das Gehirn und das Nervensystem. Dort werden die Nervenknoten gebildet. Und deshalb ist ganz wichtig, dass sie dort Phasen haben, wo extrem viel experimentiert und erlebt wird. Weil dann entstehen diese Nervenknoten, weil immer wieder Wiederholung kommt. Und deshalb ist in dieser Zeit auch Wiederholung so etwas Wichtiges. Ich weiß nicht, macht ihr das von Anfang an Programm zum Beispiel? Sagt euch das was? Sehr gut. Bei dem von Anfang an Programm, das machen wir auch. Da möchte ich euch wirklich ans Herz legen, wenn ihr mit den Kleinsten zusammen seid, macht da so viele Wiederholungen rein, wie es geht. Wenn du denkst, ach, nach 2 Mal, oder ihr habt letzten Sonntag vielleicht die gleichen 3 Lieder gesungen wie diesen Sonntag, und nächsten Sonntag bist du wieder dran und singst, möchtest oder solltest von deiner Leiterin, hast du gesagt bekommen, du solltest die wieder singen. Und du denkst, ach, schon wieder die gleichen 3 Lieder. Dann machst du eben nur einmal damit die 3 Lieder, also jeweils mal einmal gesungen und dann ist es okay. Weil wir Erwachsenen möchten doch ein bisschen abwechseln, ein bisschen mehr Niveau, oder? Versteht ihr? Aber das Kind, das braucht dieses Kind, dieses Lied 5-mal wiederholt. Und das jeden Sonntag. Diese Wahrheit, wo in dem Lied drin steckt, die muss in dieses Kind rein. Und damit es richtig reingeht, braucht es Wiederholung. Und das darf dir zum Ohr raushängen, zum Ohr raushängen, aber das, für das Kind ist es allerbeste. Deshalb, sucht ihr deine Lieblingslieder aus oder sucht ihr euch als Gruppe eure Lieblingslieder aus und sagt, die 5 Lieder, die bringen wir in das Kind in diesem Jahr rein und dann.
Ist es jetzt für ein bestimmtes Alter, zum Beispiel ab 2 oder ab 0 bis 4, oder ist es in jedem Alter so?
Nee. Also bis zu einem, je jünger, desto wichtiger.
Okay.
Also bei diesem von Anfang an Programm, diese 5 Lieblingslieder, das passt von 0 bis 2, vielleicht auch von 0 bis 3. Aber wenn du bei einem 8-Jährigen 3 Sonntage lang immer die 5 gleichen Lieder singst, dann kommt keiner mehr, oder? Die sagen dann, genau, die sagen dann schon Bescheid. Nee, gerade in dieser frühkindlichen Phase, dort ist es ganz, ganz wichtig. Bei den Kindergartenkindern, 3-4-Jährige, die brauchen dann die Wiederholung, damit sie sehen, aha, hier bin ich richtig, okay. Das kommt mir bekannt vor, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich die paar Bewegungen auch schon machen, ah, das ist mein Lieblingslied. Die Babys, die machen so noch nicht viel Bewegung, aber bei denen geht es einfach nur ins Herz rein. Also einer der wichtigsten Dienste ist der bei den Kleinkindern. Also nichts gegen die Größeren, ihr seid auch wichtig. Aber was man bei den kleinen Kindern in Liebe reinlegt, also die können noch nicht mitdenken, die empfinden nur euer Herz, eure Herzenseinstellung. Dort ist es am allerwichtigsten, dass ihr ein ganz, ganz offenes Herz habt. Von Gott nehmen und den Kindern einfach geben. Dem Kind einfach mitteilen, durch Singen, durch Berühren, durch Dasein, wie lieb es ist und wie gerne es auf der Welt oder wie wunderbar es ist, dass es auf der Welt ist. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn ihr das reinlegt, dieses Urvertrauen, und das Grundverständnis, dass es von Gott geliebt ist, dann habt ihr die beste Lebensgrundlage von den Menschen überhaupt eingelegt. Wir hatten es vorhin beim Mittagessen ein bisschen über unsere Erfahrungen teilweise aus der Kindheit. Und so manche Brocken sind ja noch da, dass du dich erinnerst an irgendeine Situation, als du 3 Jahre alt warst. Oder vielleicht, wo du 5 Jahre alt warst. Oder dass du noch Kinderlieder kennt aus dem Kindergarten, obwohl man ja schon uralt ist. So. Warum ist das so? Weil wir so gestrickt sind von Gott. Weil wir so gestrickt sind, dass wir in dieser Zeit ganz besonders geprägt sind. Und dann lasst uns doch Gottes Wahrheit reinlegen. Und mit Gottes Wahrheit die Kinder prägen, anstatt mit irgendwas anderem. Okay. Dann können wir jetzt schön alles zeigen und dann haben wir schon weiter. Denn hier geht es dann auch schon wieder um dieses Gewöhnen und das Prägen. Sprüche 22, Vers 6 sagt uns, dass wir den Knaben an den richtigen Weg gewöhnen sollen, solange er ein Knabe ist. Und wenn wir das tun, dann wird er auf dem Weg bleiben, wenn er auch alt ist. Da steht drin, dass zum einen wir uns um die Kinder kümmern sollen, solange sie Kinder sind, der Knabe. Und zum anderen steht drin, der richtige Weg. Und dieser Weg ist eben nicht für jeden Knaben, nicht für jedes Mädchen, nicht für jeden Jungen, genau der gleiche Weg. Sondern der richtige Weg ist dieser von Gott, vor Grundlegung der Welt ausgedachte Weg für jeden einzelnen Individuen. Das heißt, wir sind herausgefordert, rauszubekommen, was ist denn der richtige Weg für dieses eine Kind? Wie ist denn mein Verhalten, mein richtiges Verhalten für dieses Kind, das ich fördere, auf dem Weg zu gehen? Und es ist ein Versprechen drin, dass wenn man dem Knaben oder dem Mädchen was beigebracht hat, und diejenigen dann alt sind, dann werden sie auf dem Weg bleiben oder wieder zurückkommen, falls sie mal zwischendurch ein bisschen einen Umweg machen. Und das ist doch eine herrliche Verheißung. Dazu habe ich jetzt auch ein Anschauungsbeispiel dabei. Die letzte noch nicht, bitte. Ich brauche jetzt einen kräftigen Mann als Assistent. So. Die Schutzbrille habe ich vergessen jetzt, aber normalerweise macht man das nur mit Schutzbrille. Stellt euch vor, das wäre ein Herz. Habt ihr ein bisschen Fantasie, das wäre ein Herz. Also hier oben fällt einfach noch eine Klaue. Das ist auch nicht selber so gefährlich, dass das ganze Ding zerspringt. Dieses Beispiel kommt daher, dass ein sehr weiser Mann, aber damals auch schon alter Mann, mir mal gesagt hat, weißt du, was ihr mit den Kindern macht? Er hat das Beispiel, also als Beispiel gebracht, wenn man uns Erwachsenen oder uns älteren Leuten was beibringt, je älter, desto mehr, dann ist es so, wenn man die Wahrheit auf Wasser schreibt. Zum Glück ist Gott allmächtig, kann auch bei Senioren, auch noch kurz vor dem Tod, ganz, ganz viel verändern. Aber das Ganze soll ja nur ein Beispiel dafür sein, wie wichtig es ist, dass man es bei den Kindern macht. Er sagt, das auf dem Wasser schreiben ist bei den Senioren und wenn ihr bei den Kindern was sagt und ihnen was beibringt, dann ist es so, wie wenn man es in Stein meißelt. Und wenn man richtig Granit, einen festen, harten Stein nimmt, dann bleibt das, was man dort reinmeißelt, das bleibt das ganze Leben lang drin. Und so ist es mit diesem Stein. Könnt ihr erkennen, dass hier schon was drin steht? Ein J. Für Jud steht es, oder Jesus, genau. Und wir meißeln jetzt einfach mal ein bisschen weiter, okay? bist so kräftig, du darfst einen Stein nehmen. Ich lasse jetzt diesen Stein durchgehen. Pass auf, der ist wirklich nicht ganz leicht. Aber ich lasse ihn deshalb durchgehen, damit ihr es in der Hand hattet. Ja? Dann, also bei ihm ist wahrscheinlich 90% jetzt drin, weil du warst aktiv dabei. Ich hoffe, dass es bei euch zu 70% im Gedächtnis bleibt. Okay? Füll ihn einfach ein bisschen, fahr mal das J nach und dann geht es weiter. Und das ist das, dass wir uns daran erinnern, dass wir dem Knaben und dem Mädchen im Kindesalter das beibringen, was wichtig ist für sie im Leben. Okay, das ist ins Herz reinweisen. Dann kommen wir zu einer ganz bekannten Bibelstelle über Evangelisation. Als Jesus ging, hat er zu seinen Jüngern gesagt, ihr sollt mir viele, viele Nachfolger machen. Jünger. Macht zu Jüngern alle Völker. Und lehrt sie auf den richtigen Weg zu gehen. Und tauft sie und so weiter. Die Bibelstelle für Evangelisation. Jetzt stell dir vor, du bist bei den Kindern und du weißt, deine Aufgabe ist bei den Kindern. Und du bist vielleicht sogar jemand, der sagt, naja, Straßenevangelisation oder Haustierevangelisation oder sowas, das liegt mir jetzt gar nicht so arg. Kinder sind meine Sache. Und du hast immer wieder ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Dann nimm doch diese Bibelstelle und das, was jetzt kommt, zu Herzen. Die Art von Evangelisation, die du tust, das ist eine der erfolgreichsten und effektivsten, die es überhaupt gibt. Nämlich, genau, macht zu Jüngern. Jetzt kommt heute Morgen, habe ich gesagt, 80-20, das ist einfach zum leichter merken. Die Erhebung hat gezeigt, dass 83% aller Christen auf der ganzen Welt ihre Entscheidung für Jesus getroffen haben, bevor sie 18 Jahre alt waren. Also im Kinder- und im Jugendalter. Und jetzt kommt einfach ein Versuch, das Ganze grafisch auch darzustellen. Gucken wir uns mal die nächste Folie an. Nochmal, genau, danke. Das ist jetzt eine Kurve, also für diejenigen, die gerne ein bisschen einfach naturwissenschaftlich angehaucht sind. Auf der X-Achse ist das Lebensalter von 0 bis irgendwann 100 und auf der Y-Achse ist die Prägungsfähigkeit. Und ihr seht ganz am Anfang vom Alter, also ganz links, da ist die Prägung einfach ganz, ganz stark. Das ist das, was wir vorhin gesagt haben bei den Entwicklungsstufen. Und diese Prägung, die nimmt eben ab, die ersten 10 Jahre und dann bis 20 Jahre, dann sind es vielleicht nur noch 50% da. Ja? Und das ist das, was sich Gott einfach ausgedacht hat. So entwickelt sich ein Mensch. Und wenn man das jetzt betrachtet und sagt, wann sollte man denn hier am allermeisten prägen und beeinflussen, wenn man so will, von Gott weitergehen. In welchem Alter? Was denkt ihr denn? Von Anfang an? Null. Genau, im Bauch. Genau. Also so früh wie möglich. Das hat sich Gott einfach so ausgedacht. Dann ist man effektiv schon. Und jetzt sehen wir eine andere Kurve, die drüber liegt. Die andere Kurve, das ist die Kurve, wo sich so normalerweise die Gemeinden ganz besonders engagieren. Ihr seht da den Höhepunkt so zwischen 20 und 40. Junge, Erwachsene, Erfolgreiche, Dynamische, die Geld haben und die sich in die Gemeinde einbringen. Oder? Seht ihr irgendwie, dass irgendwas nicht so richtig passt? Wenn man dann noch weiß, dass 83% sich unter 18 Jahren bekehren, dann muss man sagen, ja, warum machen wir nicht bei den Kindern, bei den Jugendlichen richtig viel? Ich spreche jetzt nichts gegen Erwachsenenarbeit, gell? Ich sage nur, wo es effektiv wäre. Danke. Wer von euch, machen wir jetzt einmal einen Test, ob ihr zu den 83 passt? Ja, 83%. Wer von euch hat sich bekehrt, bevor er 18 Jahre alt war? Okay, ja, das ist auch viel. Wer hat sich bekehrt, bis er 25, 27 war? Okay. Wer hat sich bekehrt, nachdem er 30 war? Auch noch ein paar wenige? Okay. Also ihr merkt, es lässt einfach nach. Im frühen Alter ist mehr. Aber ich kann euch sagen, ich habe mich mit 25 bekehrt, aber die Ursprünge, die weiß ich, die waren, ja, ich glaube, in der Religion in der ersten Klasse war ich einfach angetan von der Religionslehrerin. Nein, halt, Kindergärtnerin. Religionslehrer war in der ersten Klasse. Der Herr Glück, das ist schon ein super Name. Der hat irgendwie einen Eindruck hinterlassen. Und dann in der Teenie-Zeit, da war ich eigentlich offen, Zeltlager und solche Dinge, ich war echt offen für Gott. Aber mir hat keiner gesagt, dass man sich bewusst bekehren soll oder Beziehung zu Jesus, das war, hat einfach keiner gesagt. Und dann waren für mich Mädchen und Mopeds und Freunde einfach wichtiger. Und dann war nur noch so in großen Abständen, circa einmal im Jahr, kam so ein kurzer Gedanke und ich wusste, ich musste mich entscheiden für oder gegen Gott. Und dann merke ich, dann geht er weg ein Jahr lang zurück. Und da seht ihr, Gott hat echt. Ja, zum einen hat er Geduld, zum anderen hat er Humor, der weiß, wie es zu jedem passt. Mit 25 war ich dann in einem Gottesdienst und wusste, und dann kam ein Aufruf zur Bekehrung. Habe ich davor noch nie erlebt, sowas. Genau, so einen lebendigen Gottesdienst hatte ich noch nie erlebt. Aber ich weiß nichts mehr von der Predigt. Ich weiß nur noch, dass man gestanden ist und geklatscht hat. Das war ja schon was Besonderes. Und dann kommt am Schluss diese Frage, wer will Gott von ganzem Herzen nachfolgen oder so ähnlich? Und ich habe gewusst, oh, jetzt ist die Frage da und jetzt ist sie ernst gemeint. Jetzt ist meine Sekunde da oder Minute. Wahrscheinlich 5 Minuten. Und dann habe ich mich entschieden, mit vielen Kämpfen und allem drum und dran, aber ich bin dann aufgestanden und habe gesagt, okay, jetzt mache ich gerne Sachen mit Gott. Und das war die beste Entscheidung. Und dann habe ich 150% ganze Sachen gemacht. Also mit meine Frau war dabei, es war dann einfach ein bisschen übertrieben am Anfang von mir. Aber war von ganzem Herzen. Es war dann zum Glück so, dass es nicht zur Trennung kam bei uns, aber dann hat sie sich auch noch bekehrt und seitdem ist einfach nur noch aufwärts. Aber es war schon eine heiße Zeit. Aber Gott hat mir einfach, der hat mich einfach berührt. Und so berührt er, so möchte er jeden berühren. Manchmal wird gesagt von manchen Erwachsenen, naja, ihr seid ja nur 2 Stunden in der Woche mit den Kindern zusammen. Eine Woche hat 168 Stunden. Das heißt, 166 Stunden braucht ihr so ja gar nicht. Das bisschen, was du da bringst, das ist doch nicht viel. Wenn diese eine Predigt, wo ich dabei war, nicht gewesen wäre, ich weiß nicht, wann ich mich dann entschieden hätte, aber diese eine Predigt, das war für mich der Schlüsselmoment. Und deshalb, wenn ihr mit den Kindern zusammen seid, zum einen seid ihr bewusst, da gibt es für einzelne Kinder wirklich den Schlüsselmoment. wo du jetzt gerade mit dem Kind zusammen bist. Wo Gott das Kind herausfordert, jetzt die Entscheidung für mich. Oder du bist beim Prägen dabei und machst durch die Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung diese Sicherheit und dieses Bewusstsein, dieses Wissen im Herzen von dem Kind einfach immer, immer sicherer. Deshalb, die 2 Stunden sind ganz, ganz, ganz wertvoll in der Woche. Glaubt mir. Lasst euch nichts anderes einreden. Jetzt kommen wir zu einer Bibelstelle, die uns auch zeigt, wie einzigartig unser Dienst ist. Wir haben so eine besondere Aufgabe, die hat sonst fast niemand. Matthäus 18, 5 und 25, Vers 40. Dort sagt zunächst mal Jesus, guck mal hin, ich nehme ein Kind in die Runde von euch Jüngern. Die Jünger, die hatten da dann mal zum dritten Mal irgendwie die Diskussion, wer denn der größte sei unter ihnen. Also die waren ganz schön, wenn ich sage, nicht demütig. Und dann sagt er, ich nehme ein Kind unter euch. Und dann zeigt er euch, wenn ihr das Kind, das jetzt nicht viel nützt oder nicht viel Wert hat in euren Augen, wenn ihr euch um das kümmert, dann kümmert ihr euch um mich. Dann nehmt ihr mich auf. Wenn ihr das Kind in meinem Namen aufnimmt, dann nimmt er mich auf. Oder wenn wir uns um Witwen und Waisen kümmern oder um Kinder kümmern, wenn wir uns um die Geringsten in der Gesellschaft kümmern, was ihr an denen getan habt, das habt ihr nie getan, sagt Jesus. Das heißt, Dienst an Kindern, das ist eines von ganz wenigen Dingen, wo wir ganz direkt persönlich an Jesus gehen. Stellt euch mal das nur vor. Stellt euch vor, du gehst, ja, mach mal vielleicht die Augen jetzt so. Mach mal jetzt die Augen so. Ihr dürft es. Und jetzt stellst du ein Kind vor, ein Mädchen oder ein Junge, von den Kindern, mit denen du zusammenkommst. Vielleicht auch dein leibliches Kind, egal. Hast du ein Kind vor dir? Und jetzt stell dir vor, Jesus wäre dieses Kind. Also das ist jetzt nicht die Lena und nicht der Peter, sondern das wäre jetzt Jesus da vor dir. Wie würdest du mit diesem Kind? Ich glaube, das wäre dir wahrscheinlich das Allerwichtigste jetzt, dieser Umgang mit diesem Kind. Das wäre ein Genuss. Und dieses Vorrecht schenkt dir Gott. Du darfst die Augen wieder aufmachen. Wenn ihr eine stressige Situation habt, macht ab und zu mal die Augen zu. Und stellt euch einfach vor, was Gott euch zeigt. Ihr habt die Möglichkeit, wirklich ganz bewusst dann Jesus zu begegnen. Das ist ein Riesenvorrecht. In 4. Mose 23, Vers 24, dort steht ein Ausblick oder da ist eine Situation, wo das Volk Gottes auch, naja, überhaupt keine Zuversicht hat, überhaupt keinen Blick für die Zukunft. Und dann schickt Gott Bileam, um zu segnen. Der will das zunächst mal nicht, dann ist die Situation, wo der Esel dann zu ihm spricht. Also ihr merkt, Gott kommt einfach immer zu uns und zeigt uns. Und dann spricht Bileam eben doch diese Prophetie aus und wird sagen, was mit dem Volk passieren wird. Und es wird aufstehen wie ein Löwe. Und genauso ist es mit unseren Kindern. Die Kinder sind heute zunächst mal unscheinbar. Man kann sich heute nicht richtig vorstellen, ja, dass die Kinder wirklich mal wesentlich sind und wichtig sind. Aber genauso wird es mit den Kindern sein. In Zukunft werden sie einfach diejenigen sein, die das Sagen haben über das, was passiert in der Gesellschaft. Die das Sagen haben über das, was passiert in der Gemeinde. Deshalb heute unscheinbar und morgen aber maßgebend und gewaltig wie ein Löwe. Und weil manche schlaue Leute wissen, dass es so ist. Deshalb kümmern sich manche Leute auch ganz bewusst um Kinder. Und jetzt nicht unbedingt Leute, die nur das Gute möchten und nicht nur das möchten, was Gott will. Sondern gerade auch die Gegenseite. Der Teufel, der hat seine Leute, die wissen, dass es auf die Kinder und die Kindeskinder ankommt, auf die Generationen ankommt, wenn man langfristig was ändern will. Und deshalb gucken wir uns jetzt ein Beispiel dafür an, wie es die Gegenseite macht. Genau. Können wir es verlassen. Unsere Herausforderung ist die, dass wir ein Vorbild sind in der Gesellschaft. Einfach christliche Familie zu sein, christliche Gemeinde. Als Gegensatz zum New Age. New Age ist ein Ausdruck, der war in den 70er, 80er Jahren ganz verbreitet, hört man heute kaum mehr, obwohl das Wesen von New Age heute viel deutlicher ist, wie es damals war. Vielleicht waren wir damals als Christen ein bisschen wachsamer. Oder war es auch einfach attraktiver. Esoterik und das ganze Zeug. Hört man heute auch nicht mehr so viel, trotzdem ist es gut verbreitet. Heute ist eher verbreitet, dass man den Kindern möglichst aus dem Haus geht, weil man ja arbeiten muss. Das verlangt die Gesellschaft so. Bei New Age geht es im Prinzip grundsätzlich einfach darum, alles andere ist wichtiger und besser und wesentlicher wie Gott. Ob es jetzt die Steine sind, ob es die Erdkräfte sind, ob es, was weiß ich was ist, irgendeine neue Religion oder eben der Materialismus und die Arbeitswelt. Hauptsache nicht Gott. Und die Alice Bailey, das ist so eine Mutter von New Age, eine, die das mitgegründet hat. Stellt euch vor, die Frau hat circa vor 100 Jahren gelebt. Ich weiß nicht, ob sie selber Kinder hat. Die Frau hat vor 100 Jahren zusammen mit ihren anderen Kollegen sich ausgedacht, wie kriegt man denn das hin, dass man dieses neue Zeitalter, dieses Zeitalter ohne Gott, in der Gesellschaft vorankommt. Und dann haben sie diese Thesen aufgesetzt. Und jetzt guckt euch mal diese Themen an, wo die ansetzen. Entfernt Gott aus den Schulen, vermindert den Einfluss der Eltern, die nächste Generation zu beeinflussen und ihren Glauben an Gott weiterzugeben, verändert den Lehrplan der Schulen, um andere Götter einzuführen, befreit die Kinder aus den Einschränkungen durch die Christenheit, macht Abtreibung legal und einfach, erlasst Gesetze für Ehescheidungen, jede Form der Sexualität soll gelebt werden, Gender Mainstreaming. Das Christentum soll durch einen neuen Glauben New Age ersetzt werden, kontrolliert Medien, Erziehung und Familie. Waren die erfolgreich, als sie vor 100 Jahren gedacht haben, das ist ein Weg? Ich sage euch, die sind leider sehr erfolgreich. Und wo sitzen sie an? Bei der Familie, bei Kindern, bei der zukünftigen Generation. Das sagen wir genauso im Kommunismus, das sieht man bei allen, was einfach durch die Ideologie, wo dahinter steckt, eine Gesellschaft beeinflussen kann. Ist beim Materialismus ganz genauso. Nur nicht so offensichtlich, viel verdeckter. Aber wir sind da voll mittendrin. Und deshalb ist für mich der größte Grund, zu sagen, das, was der Teufel kann, das können wir Christen schon machen. Deshalb haben wir uns damals auch entschieden, einfach Kindermensch zu machen und seitdem hat Gott uns halt immer wieder bestätigen und gesagt, okay, ihr seid immer noch richtig. Also wir haben zwischendurch immer wieder mal nachgefragt. Aber wir sind halt noch richtig. Und deshalb muss man einfach sehen, Kinder, das ist wirklich unsere Aufgabe und unsere Chance. Und jetzt haben wir auf der nächsten Folie so ein nettes Lebenshaus zunächst mal. Genau. Sieht das nett aus? Das ist ein harmonisches Leben, oder? Das ist keine Villa. Aber auch keine Bruchbude. Einfach ein nettes Haus. Die Sonne scheint, Blumen sind im Garten. Man fühlt sich wohl. Das ist ein schönes Leben. Das ist ein schönes Lebenshaus. Und dieses Lebenshaus, das hat nur richtig Bestand, wenn was dazu kommt oder vorher da war. Wenn es auf was aufbaut, nämlich auf einem Fundament. Genau, das Fundament kommt jetzt drunter. Ihr seht, es ist ein großes, massives Fundament. Und dieses Fundament, das ist die Wahrheit Gottes. Und das ist ganz besonders die Wahrheit von Gott, die im Kindes- und im Jugendalter hineingeht. dann kann das Leben sonst richtig gut sein. Und deshalb machen wir es eben und wissen, was braucht das Kind in dem einzelnen Altersabschnitt. Und da müssen wir die Wahrheiten hineinlegen. Ins Herz weisen, genau. Jetzt haben wir ein bisschen Einblick bekommen in das, was Gott über Kinder denkt, was er so auf dem Herzen hat, was er drüber schreibt. Da gibt es viel, viel mehr Bibelstellen, aber das war jetzt einfach ein kleiner Auszug. Und unser Herzensanliegen, sage ich mal, von eurer Gemeinde und Kindergestaltung und von uns ist das, dass das, was Gott beschäftigt, uns einfach ein bisschen mehr beschäftigt. In Zukunft wie bisher. Und deshalb möchte ich euch jetzt bitten, überlegt mal vielleicht ein, zwei Punkte von dem, was ihr jetzt gehört habt, die euch ganz besonders wichtig wurden. Ja? Denkt mal kurz nochmal nach. Was wurde euch jetzt wichtig? Und wenn ihr was zu schreiben dabei habt, dann schreibt es euch ein bisschen auch gleich auf. So, dass ihr später mal wieder dran erinnert seid. Also ich lasse euch jetzt eine Minute, könnt nachdenken und schreibt es auf. Wir gehen jetzt weg von diesen Grundsätzen von Gott auf aus Gottes Wort, jetzt zunächst mal gerade spezifisch für Kinder aus, sondern wir gucken uns jetzt eher noch die Mannschaft an, also euch. Wir gehen jetzt aber nicht die einzelne Kinderstunde durch und die Begrüßung und die Lieder. Das Thema, wir wollten eigentlich 16 Uhr fertig sein, also 22 Uhr. Ist arg schlimm, wenn wir vielleicht ein klein bisschen länger machen, oder? Wir können. Okay. Also ich versuche nicht viel zu überziehen, aber ich denke, das, was mir jetzt gerade noch wichtig ist, rüberzubringen. Ja, wir gucken uns jetzt dieses Team an. Wie schafft es Gott, dass er diese Wahrheiten, das Wichtige wirklich an seine Kinder dranbringt? Und da sehen wir jetzt ein Bild. Genau. Durch wen will Gott die Kinder erreichen? Durch seine Mannschaft. Jetzt Formel 1 spricht vielleicht nicht jeden an, aber manche von uns vielleicht schon. Stellt euch, was weiß ich, ein Ballett vor oder ein Sinfonieorchester, oder wenn euch was anderes vorschwebt, aber Formel 1 finde ich jetzt auch nicht ganz so schlecht. Ihr habt eine Mannschaft oder ihr habt jemand, der sagt, Leute, wir möchten ein Ziel erreichen. Wir lassen die Herzen schmelzen heute Abend bei diesem Konzert. Der Mozart, der soll in die Herzen reinfließen. Oder bei dieser Ballettaufführung, da soll die Tränen kullern. Oder wir sind Formel 1 Weltmeister. Dieses Rennen gewinnen wir und nicht nur dieses, sondern die ganze Saison durch. Da ist jemand, der ein Ziel vorgibt, und zwar ein großes Ziel. Und dann stellen wir Equipment zusammen, also Ausrüstung und dann aber auch eine Mannschaft. Und da gibt es einen, jetzt zum Beispiel beim Formel 1 oder beim Konzert, den Solist oder beim Ballett, die Prima Ballerina. Und hier eben bei Formel 1 der Pilot, der drin sitzt und der aber außenrum eine Mannschaft braucht, die total zusammengeschweißt ist. Die total weiß, jetzt kommt es drauf an. Jetzt im Training kommt es drauf an, dass wir Pole Position belegen. Jetzt kommt es drauf an, dass wir diesen Motor noch ein ganz, ganz klein bisschen schneller machen. Jetzt muss die Abstimmung stimmen. Jetzt muss der Funk Kontakt im Rennen muss funktionieren, ich bin dafür zuständig. Oder beim Boxenstopp, ich weiß, mein Drehschrauber, wo der liegt und wie ich den Reifen runterkriege und draufkriege und das in 3,5 Sekunden. Stellt euch mal was vor. In 4,3 Sekunden den Räder wechseln. Und sowas geht. Einfach eine Mannschaft, die eine richtig große Herausforderung. Und da ist notwendig, dass man Leute drin hat, die wissen, ich bin der Pilot, ich bin das Solist, ich bin der, der rausgerufen ist, jetzt heute den Lobpreis zu machen bei den Kindern. Ich bin derjenige, der jetzt die nächsten zwei Spiele entsagt und anleitet. Und immer dann, wenn man dann herausgerufen ist und dann diese Aufgabe hat, dann steht bitte hin in diesem Bewusstsein und in Vollmacht von der Seite von Gott. Dann steht nicht hin und denkt, ach, kann ich denn das und die Kinder hören mir sowieso nicht zu. Sondern wer ist der Chef im Ring? Du bist der Chef im Ring, dann in dieser Zeit. Und dann steht die ganze Vollmacht und Gewalt von Gott hinter dir. Alle Engel sind auf deiner Seite. Dann bist du gerade der Mittelpunkt. Aber oft ist das so, dass ihr als Mannschaft einfach zusammenarbeiten müsst. Ihr unterstützt denjenigen, der jetzt gerade vorne zum Beispiel das Thema macht. Also bei uns ist es so, dass die Gruppen bei den Babys aus 12, 14, also die Gruppe von der Monika besteht aus 14 Mitarbeitern.
Monika plus 13. So 20 bis 25 Babys. Aber eben Babys, die können noch nicht laufen. Sobald sie laufen sind, können, sind sie beide einjährig. Das heißt, mit den 14 Mitarbeitern versorgen wir die 22 Babys. Und bei den 14 Mitarbeitern kommen noch vielleicht zwei, drei Helfer dazu, die einfach aus der Region gerade kommen. Wir sind in Regionen eingeteilt und darf jede Region so alle 10 Wochen mal Dienst tun. Bei den Diensten im Gottesdienst. Eine gute Sache, war eine Idee Ende der 90er Jahre. Aber wir brauchen die ganzen Leute, damit jedes einzelne Baby versorgt wird. Weil mehr wie zwei Babys auf dem Arm, das geht einfach schwer. Und manchmal, der eine, der kann fast mit 3 händeln und ein anderer, der ist mit einem schon an seiner Grenze. Und so muss man das dann deichseln. Aber diese Mannschaft ist wichtig, dass sie weiß, sie ist dabei, sie gehört zu diesem Team dazu. Und deshalb ist notwendig, dass man weiß, okay, ich gehöre zu dem Team. Der Chef von dem Ganzen, von mir aus vom Formel-1-Team, der Chef im Himmel, Gott hat zu mir gesagt, ich gehöre zum Kindergottesdienst hier in dieser Gemeinde. Diese Berufung oder diesen Ruf, ich möchte nicht sagen, es muss, aber sehr gut, wenn jeder so einen leisen Ruf oder vielleicht auch manche einen ganz deutlichen, lauten Ruf von Gott erfahren. Einfach wissen, okay, das ist meine Sache. Zumindest jetzt. Das, so diese Bestätigung im Hintergrund, ich gehöre dazu. Beim Formel-1-Team den Scheck am Monatsende von 20.000 Euro. Im Monat. Ist nicht schlecht als Mechaniker. Ich weiß nicht, ob die das so viel verdienen oder so wenig, egal. Streicht's. Aber ihr sollt einfach wissen, ihr seid auf dem Gehaltskonto von Gott, weil ihr Angestellte seid. Ihr gehört zur Mannschaft. Also fühlt euch nicht draußen. Wenn euch vorkommt, ihr fühlt euch draußen, dann fragt mal den Chef, ob er wirklich dazugehört oder nicht. Sprecht mit eurer Leiterin drüber, mit eurem Leiter. Seid euch einfach gewiss, dass er dazugehört. Und dann muss jeder wissen, wo ist seine spezielle Aufgabe, wo habe ich meine Fähigkeiten. Du sollst dich auch in dem Team entwickeln können. Muss nicht sein, dass du anfängst als derjenige, der die Reifen heranrollt. Irgendwann bist du vielleicht derjenige, der den Reifen wechseln darf. Vielleicht entwickelst du dich sogar zum Chefmechaniker oder sonst irgendwas. Oder sitzt irgendwann im Cockpit. Ja, und das fasziniert mich, wenn so eine Mannschaft oder ein Orchester oder ein Ballett oder geht in den Zirkus. Wie wunderbar alles funktioniert. Derjenige, der die Karte am Eingang weggenommen hat, der steht nachher irgendwie in der Manege drin und zieht das Seil hoch, damit der Artist dann da oben turnen kann. Und dann macht er wieder den Vorhang weg, damit die Pferde reinkommen. Und jeder weiß genau, wann er dran ist. Das heißt, alle sind aufmerksam. Und das ist die Sache, wenn ihr zusammen im Team seid und vorne läuft was und du bist in der Gruppe mit dabei, seid trotzdem weiter aufmerksam. Zum einen aufmerksam auf das, was passiert, dass auch Ruhe herrscht, dass Aufmerksamkeit herrscht. Und zum anderen aufmerksam in der geistlichen Dimension. bete für die Sache, was da vorne passiert. Jetzt nicht laut und dass jedes Kind ja mitkriegt, wie geistlich du bist. Innerlich, mit ganzem Herzen hinter dem stehen, was da vorne passiert, damit da vorne Gottes Wille passieren kann. Ja, das ist ein Team. Ja, ich zeige euch die nächste Auflistung, zeigen wir mal alles zusammen. Das könnt ihr dann nachlesen. Da stehen auch Bibelstellen dahinter. Da könnt ihr dann sehen, was sagt denn Gott zu meinem Dienst? Wie soll ich mich denn dabei verhalten? Gehen wir jetzt nicht aufs Einzelne ein. Eines ist mir noch wichtig, jedes Kind durch ihm entsprechende Kimis, also Kindermitarbeiter. Das heißt, ihr sollt wissen, wie du geprägt bist, wie du von deinem Charakter her, von deiner Veranlagung her bist, das ist nicht falsch, das ist absolut richtig. Also du hast vielleicht hier und da noch Macken, du darfst dich noch weiterentwickeln, aber wenn du jetzt jemand bist, der einfach zurückgehalten, eher zurückgezogen ist, eher ruhig, eher vielleicht auch ein bequemerer Typ, du bist genau der Richtige für die Kinder, die genau dich brauchen. Es gibt Kinder, die genau deine Art und Weise brauchen. Sei dir sicher. Vielleicht fliegt nur ein Kind aus der Gruppe auf dich. Aber für dieses Kind bist du wichtig. Und sei dir nicht neidisch auf denjenigen, der immer der Kasper macht und alle 15 rennen dem hinterher. Wenn du nicht zum Kasper gemacht wurdest, dann sei auch kein Kasper. Aber wenn du zum Kasper gemacht wurdest, dann sei der Kasper. Fühl dich wohl. Aber einfach keine Konkurrenz. Sei nicht neidisch auf den anderen. Schiel nicht zum anderen, sondern einfach sei zufrieden, dass Gott dich gemacht hat, wie du bist. Und er hat gesagt, gut gemacht. Und er hat eine Aufgabe für dich. Genau. Ich zeige jetzt noch ein paar Dinge, wie es jetzt bei uns, bei den Gospel Kids abläuft. Nur als Beispiel, das soll gar nichts heißen, dass es genauso richtig ist. Ich möchte euch nur ein Beispiel zeigen und ein bisschen herausfordern, über das nachzudenken, wie es bei euch ist. Ja? Zunächst mal zur Struktur von unserer Mitarbeiterschaft. Die sieht so aus, dass wir jährliche Altersgruppen haben. Also wir gehen jetzt mal vom Sonntagmorgen Gottesdienst aus. Da gibt es eine Gruppe für die Babys, für die Einjährige, für die Zweijährige und so weiter. Bis zur vierten Klasse, immer separat. Und dann sind sie bei uns in der Teenie-Bibelschule. Am Nachmittag gibt es immer zwei Gruppen, meistens für ein Alter. Dann ist es eher so ähnlich wie bei euch, weil es eben weniger Kinder sind. Vormittags kommen so circa im Schnitt 300 Kinder und nachmittags sind es vielleicht 60. Deshalb halte ich viel in Gruppen. Also nichts Wildes, es ist ein ganz normaler Kinderdienst, einfach mit mehr Gruppen, das ist alles. Ist auch nichts Besonderes. Wir wechseln alle 14 Tage in der Mitarbeiterschaft. Warum machen wir das? Das machen wir also schon lange, eigentlich schon seitdem wir die Verantwortung haben, genau. Weil wir gemerkt haben, es ist wichtig, dass eine Beziehung zu den Kindern entsteht und auch eine Beziehung im Team. Unsere Freundin und Stellvertreterin von uns, die Christel Gutekunst, die sagt dann immer, sie wird belächelt, also die hat auch den Ruf für Kinder. Also die könnte auch alles mögliche andere machen, einfach von ihrer Person her, aber ihre Sache ist eben bei den Kindern und die ist den Kindern treu geblieben. Und die sagt dann immer, also wenn ich so rechnen würde, wie manche rechnen, dann würde das heißen, die letzten 20 Jahre war ich eigentlich nur 10 Jahre im Gottesdienst, weil ich ja die anderen 10 Jahre davon bei den Kindern war. Dann dürfte ich eigentlich nur halb so schnell mich entwickelt haben wie andere. Aber sie glaubt, es war gerade andersrum. Sie hat sich doppelt so schnell entwickelt, weil einfach der Segen drauf ist und indem du den Kindern dienst, in der Vorbereitung mit allem, nimmst du ja viele Dinge und besonders eben viele Grundwahrheiten viel intensiver auf wie andere. Deshalb glaub nicht, was alle anderen sagen, wenn du am richtigen Platz bist, dann bleib dabei und tu das. 14-tägiger Wechsel, also genau. Also uns geht es auch so, ich kann mir nicht vorstellen, dreimal im Monat im Gottesdienst zu sitzen und dann nur einmal im Kinderdienst zu machen. Aber das liegt eben an der Gewohnheit. Auch, ich möchte jetzt gar nichts gegen alle 4 Wochen sagen. Ich sage nur, wie es bei uns geht. Also 400 bis 500 Kinder pro Sonntag, das steht schon dran. Wir haben mal eine Erhebung gemacht, wir erreichen circa 1200 Kinder. Das heißt, wenn man so ein, zwei Monate sieht, dann kommen eben 1200 Kinder, aber die kommen nicht jedes Mal, deshalb sind es pro Sonntag eben bloß 400. Wir sind circa 80 bis 100 Mitarbeiter pro Sonntag, also Vormittag und Nachmittag zusammengezählt. Und davon dann nochmal die 20 Helfer aus der Region. Das heißt, insgesamt sind wir zurzeit 270 Mitarbeiter. Und die Mitarbeit ist ab dem Alter von 12 Jahren bis unendlich möglich. Heute Morgen habe ich erzählt, wir haben Leiter, die sind 17 Jahre alt. Ein Mädchen, das ist 17 Jahre alt, leitet eine Gruppe, bei der schon Studiendirektor, Mitarbeiter oder war so. Und der ordnet sich dort unter. Das macht ihm gar nichts aus. Im Reich Gottes geht es, in der Welt geht es, wird es nie gehen. Stell dir mal vor. Ein Hochstudierter hört auf eine 17-Jährige, die nicht mal Erzieherin ist, aber die einfach gesetzt ist, die einfach hier ihre Aufgabe hat. Ist doch wunderbar. Ja, gucken wir uns mal die Kindergruppengrößen an. Ich stelle uns jetzt mal ein Ideal dar. Ein Ideal wäre zum Beispiel bei Kleinkindern, dass pro Mitarbeiter so 1,5 bis 2,5 Kinder da wären. Also nehmen wir mal an, drei Mitarbeiter bei Kleinkindern, nehmen wir die Mitte von zwei, drei Kinder wären für sechs Kinder da. Das wäre ein Ideal. Drei Mitarbeiter für sechs Kinder. So ist richtig. Okay. Ich meine, drei Mitarbeiter für sechs Kinder. Wäre ideal. Dann werden die richtig gut versorgt. Je älter die Kinder, desto weniger Mitarbeiter, ist klar. Kindergartenkindermitarbeiter, da wären 4 bis 8 Kinder pro Mitarbeiter. Nehmen wir mal 5. 3 Mitarbeiter mal 5 wären 15 Kinder für 3 Mitarbeiter. Wäre eine gute Gruppengröße. Bei den Schulkindern, da sind es bei uns 8 bis 10, manchmal auch ein bisschen mehr. 3 Mitarbeiter, 3 mal 9 sind 27. Das geht gerade noch. Also da wäre eine größere Gruppe schon fast gut. Und bei uns sind die Gruppengrößen, ja, bei den kleineren vielleicht 20 mal 25. Bei den großen sind es manchmal auch 40 oder 50 in einem Raum drin. Also das sind schon auch Verhältnisse, die nimmer gut sind. Wir würden gerne doppelt so groß anbauen, aber das geht jetzt halt nicht. Vielleicht auch dazu was. Wenn die äußeren Verhältnisse nicht ideal sind, dann gäbe trotzdem nicht auf. Also wir hatten einen Anfang zunächst mal so, als wir noch in der Talstraße waren, mit 80 Leuten, da haben wir Kinderdienst gemacht im Kinderzimmer von Peter und Sabine Wenz, ihren Kindern. Da waren die natürlich nicht begeistert, weil hinterher waren die Spielsachen immer irgendwie gebrauchter halt, wie vorher. Und dann sind wir ausgezogen aus der Talstraße und sind die verschiedensten Hallen gezogen. Wir hatten Zeiten, da waren wir außerhalb vom Gottesdienstsaal, wo wir dann eine Halle angemietet hatten. Da ging dann eine Treppe hoch. Oben gab es dann so einen kleinen Treppenkopf, wo es dann in eine Türe reinging und da hat es noch zwei Zimmer in der Türe. Im einen Zimmer waren die Kindergartenkinder, im anderen Zimmer waren die Schulkinder und wir waren oben auf dem Treppenkopf. Das heißt, das war ein Platz 3x4 Meter groß, da gingen alle anderen durch und wir waren mit 15, 20 Kindern dort und 5 bis 8 Mitarbeiter. Zeitweise war es so, man konnte nicht mehr hinsitzen, so eng war es. Und trotzdem ging's. Das heißt, die Zeiten haben sich geändert. Wir haben in Duschräumen haben wir Kinderdienst gemacht. In gefliesten Duschraum mit Kleinkindern. Wo es wehtut, wenn man hinfällt. Wo es halt richtig laut ist. Weil es auch so schön gekachelt ist. Aber es ging nicht anders. Und trotzdem hat man das mitgemacht. Wir hatten Zeiten, da haben wir 2 Gottesdienste gehabt. Der erste um 8, der andere um 10. Und wenn du um 8 Uhr Gottesdienst anfängst, wir hatten uns als Mitarbeiter immer oder treffen uns auch heute noch, eine Stunde vor Beginn vom Gottesdienst, beten und machen Lobpreis eine halbe Stunde zusammen und bereiten dann den Raum vor. Wenn wir dann damals umgezogen sind von Halle zu Halle, heißt es Raum vorbereiten vorher, das heißt um 6:30 dort sein, 7:00 zum Gebet am Sonntagmorgen und 8:00 fertig für die Kinder und dann danach. Die Aufbauer damals, die haben morgens 4:00 angefangen, das Material zu sammeln. Und das über Jahre. Aber das war die Pionierzeit. Aber das prägt einen. Wenn man weiß, wo man hingehört, macht man das mit. Und heute sieht man die Früchte. Heute haben wir etliche Mitarbeiter und auch Leiter drunter, die eben schon als Baby bei uns im Arm lagen. Denen hat es gut getan. Ja, deshalb, es lohnt sich. Habt ihr eine Darstellung von dem, was eure Vision ist oder eine Vorstellung? Habt ihr sowas? Ja, also vielleicht so ein Leitsatz oder so ein Bild von dem, wie es ideal wäre? Bei euch konkret? Kinderdienst. Aber wenn es euch jetzt nicht einfällt, habt ihr es nicht. Okay, dann habt ihr es nicht. Okay. Bei uns war es so, die Sache mit der Vision, das zeige ich euch auch gleich, die Vision von uns, die hat Gott mir geschenkt, als ich konkrete Berufung bekommen habe zur Leitung vom Kinderdienst. Also es war damals noch nicht gleich die Gesamtleitung, sondern zunächst mal einfach Kleinkinder. Das hat sich alles entwickelt. Aber diese Vision, das ist eine Sache, die einfach verbindet. Also wenn man sich da einig ist als Mitarbeiterschaft, dann hat man so ein Idealbild, wo man sagt, okay, darauf gehen wir zu. Und wir haben fast 15 Jahre gebraucht, bis wir dann endlich drauf kamen, dass wir diese Vision auch darstellen können. Also es nicht nur ab und zu mal erklären und erzählen, sondern dass man zum Beispiel ein Bild draus macht und versucht, das darzustellen. Und dass es wichtig ist, auch konkrete Ziele zu haben, sie zu formulieren und vielleicht auch die Werte, nachdem wir die Ziele erreichen möchten, zu formulieren. Das haben wir alles erst so vor 12 Jahren gemacht und haben ja davor schon lange Jahre Kinderdienst gemacht. Ich zeige jetzt euch unsere Vision und unsere Ziele und unsere Werte, einfach um euch ein bisschen eine Idee zu geben. Wir sind damals erst dadurch drauf gekommen, dass wir bei Promisland-Konferenzen waren. Sagt euch Promisland was? Also von Willow Creek, die Kinderarbeit, die hatten damals so die ersten Konferenzen in Deutschland. Und dann wurde uns bewusst, Mensch, Vision, Ziele, Werte, das brauchen wir eigentlich, das wäre ganz gut. Und es hat uns wirklich geholfen. Ja, wegen der Zeit, machen wir mal weiter und gucken uns die Vision an. Das Ganze war ein Spielfeld, das vom Licht von Jesus überflutet wird. Das soll unser Kindergottesdienst sein. Jetzt gucken wir uns mal das an. Üblicherweise mache ich das ein bisschen länger, erkläre ich das Ganze, dass du es erst mal in deinem geistlichen Auge vorstellst. Aber ihr müsst ja die Vision jetzt von uns nicht ergreifen. Das ist für unsere Mitarbeiter wichtig. Ich zeige euch deshalb das relativ schnell. Das ist ein Spielfeld. Auf diesem Spielfeld hat es lauter verschiedene Gruppen, die Reigentänze machen und da drin ist einfach schön. Da fühlt man sich wohl als Mitarbeiter, als Kinder, da ist das Licht da von Jesus, da ist die Nähe da, seine Wärme, seine Annahme. Da ist einfach richtig gute Welt. So soll der Kinderdienst sein. Und außenrum, da ist dunkel und dann passiert aber was? Eine Bewegung, nämlich raus von dem Licht und deshalb hat es da Figuren drauf, die erhellt sind, die dieses Licht mit rausnehmen und draußen andere anstecken und wieder andere mit reinnehmen. Da passiert was. Das heißt, aus diesem Ideal an Gottesdienst und an Miteinander mit Jesus soll was nach außen getragen werden. Das ist unsere Vision. Das möchte Jesus. Jesus ist oben drüber das Wichtigste überhaupt. Ja, und es gibt eben Ausrichtung, Einheit, Erinnerung. Da können wir uns einfach sagen, stellt euch, kennt ihr unsere Vision noch? Stellt euch vor, so was machen wir heute. So kommen wir zusammen. Und damit es dann ein bisschen konkreter wird, gibt es Ziele. Und Ziele müssen dann aber wiederum ganz einfach sein, ganz einprägsam. Also nicht 10 verschiedene Ziele, wo man sie gar nicht nachvollziehen kann, sondern wir haben jetzt zum Beispiel 3 Ziele. Und das erste Ziel ist, dass wir jedes Mal, wenn wir zusammen sind und auch jeder, der dabei ist, also egal ob Kind, ob Mitarbeiter, ob Eltern, ob Helfer oder sonst ein Gast, jeder, der da ist, soll jedes Mal Jesus erleben. Weil doch Jesus da ist, deshalb ist es wichtig, dass auch Jesus erlebt wird. Das heißt, jeder soll so offen sein, dass er einfach spürt, Jesus ist da. Das ist unser Ziel. Wir erreichen es nicht immer, aber wir haben jedes Mal das Ziel. Und jedes Mal sollen wir, oder wollen wir auch, dass wir uns richtig wohlfühlen in der Gemeinschaft mit den anderen zusammen. Das ist einfach wichtig. Das heißt, auch wir als Mitarbeiter, sieh zu, dass du mit dem anderen klarkommst. Dass da nichts zwischen euch steht. Dass ihr euch wohlfühlen könnt, dass der andere da ist. Und nicht denkt, ah, die wieder. Da stimmt dann irgendwas nicht. Und wir möchten auch, dass wir jedes Mal verändert gehen, und zwar positiv verändert natürlich. Das heißt, wir gehen raus und haben einfach was Positives erlebt heute. Gott hat uns geprägt. Die Kinder, wie auch uns Mitarbeiter. Oder auch die Eltern, die dabei sind. Ja, jetzt gucken wir uns noch kurz die Werte an. Wie wir diese Ziele erreichen wollen. Also wir hatten uns gesagt, es ist wichtig, dass wir wirklich einen liebevollen Umgang haben. Die Liebe von Gott, die soll wirklich, die soll das Prägsame, das Prägende dabei sein. Und auch über allem stehen. Wir möchten liebevoll miteinander umgehen. Und es soll nicht so sein, dass es nichts mit dem Alltag zu tun hat, sondern es soll immer alltagsrelevant sein. Das heißt, die Kinder sollen reinnehmen können, wenn sie im Kindergarten bei den Dreijährigen sind. Dann sollen sie wissen, wie sie am besten mit ihrer Freundin, mit ihrer Puppe zusammen gut spielen. Das heißt, mein Beispiel darf jetzt nicht aus meiner Berufswelt sein, sondern es muss zum Kindergartenalltag passen. Und wir wollen mit vollem Einsatz dabei sein. Also wenn wir da sind, sind wir ganz da. Wenn wir da sind, dann haben wir zum Beispiel Privatgespräche, auch nur dann, wenn es wirklich die Situation zulässt. Und ansonsten sind die Kinder und das, was in der Gruppe passiert, das Wichtigste. Auch Kaffee trinken oder sonst irgendwas. Steht hinten an, wenn es dafür Zeit hat und auch der Raum, dann ist okay. Aber eigentlich ist das alles unwichtig. Die Kinder sind das Allerwichtigste. Und da sage ich mir, das machen auch wir so, wenn man morgens hingeht zu den Kindern, so die nächsten 3 Stunden, die gehören den Kindern und Gott. Und was daheim war oder was unter der Woche war oder sonst war, das ist jetzt egal. Jetzt bin ich voll da. Weil stellt euch vor, wirklich, dir wird es immer wieder bewusst, das Kind, das vor dir sitzt, wäre Jesus. Da wärst du viel bewusster dabei. Da wärst du mit vollem Einsatz dabei. Und jedes Kind hat es verdient. Mit dem ganzen Herz. Und weniger ist mehr. Mit weniger ist mehr heißt, wenn ich 10 Dinge, wenn ich 5 Dinge, wenn ich 3 wichtige Dinge gleichzeitig tue, dann kann es gut sein, dass ich es nicht mehr so richtig gut tun kann, weil es einfach zu viel ist. Es gibt Leute, die kommen mit 10 Dingen klar, aber es sind ganz, ganz wenige. Die meisten kommen mit 2 oder 3 Dingen klar, oder vielleicht auch bloß mit einem, so richtig. Und wenn du so jemand bist und du merkst, dass zu viel wird, dann mach lieber weniger, aber mach das, was machst, mach's richtig. Biblisch und wahrheitsgemäß, das heißt, das muss jetzt nicht wortwörtlich aus der Bibel immer raus sein, was ich sage, aber es muss absolut mit der biblischen Wahrheit übereinstimmen. Also an der biblischen Wahrheit dürfen wir auch nicht rütteln. Was in der Bibel drinsteht, ist einfach die Wahrheit. Und wir versündigen uns und laden uns auch ganz schön ins Gericht auf, sagt auch Gott zu denjenigen, die lehren. Wir dürfen an der Wahrheit einfach nichts rütteln. Das muss dem biblischen Prinzip und dem biblischen Inhalt entsprechen, was wir tun. Und wir wollen im Willen und in der Kraft Gottes sein bei dem, was wir tun. Damit wir im Willen von Gott sind und in seiner Kraft, heißt es, ich muss mich vorher geistlich vorbereiten. Ich kann nicht einfach hingehen zu den Kindern und halt das machen, was ich jetzt gerade so geschwind als Idee habe. Vielleicht manchmal ist es notwendig, wenn es nicht anders geht. Aber im Normalfall frage ich Gott vorher, was ist dein Wille? Im Normalfall bete ich für die Sache. Im Normalfall bereite ich mich einfach möglichst langfristig darauf vor. Das ist auch von jedem anders. Manche sagen, okay, Samstagabend reicht mir, damit ich Sonntagmorgens weiß, was läuft. Andere sagen, 4 Wochen vorher muss ich wissen, was in 4 Wochen geht, sonst bin ich ganz durcheinander. Auch da ist jeder anders gestrickt. Aber mach's so, wie es dir entspricht und nicht lässig, sondern bete dafür, empfang Gottes Wille, bete auch für die Sache, damit es in der Kraft Gottes passieren kann, bete um Salbung, bete um Freisetzung, dass der Himmel offen ist. Das gehört alles mit dazu. Und kindgemäß und altersgemäß. Das heißt, wir müssen auf die Ebene von den Kindern runterkommen. Auch mit unserer Wortwahl, mit dem, wie wir es tun. Wir müssen wissen, wie sprechen die Kinder in dem Alter? Was brauchen sie? Deshalb ist es wichtig, sich mit den Entwicklungsstufen zu beschäftigen. Was kann denn mein Kind überhaupt mit 3 Jahren? Eine Unterforderung ist schlecht und eine Überforderung ist schlecht. Eine Herausforderung ist gut. Natürlich ist dann auch wieder jedes Kind ein bisschen anders. Aber das sind so die Werte. Da können wir auch zu jedem Wert jetzt nochmal eine Stunde lang sprechen. Aber so in die Richtung geht's. Ich habe euch jetzt noch ein Lehrheft mitgebracht. Da können wir auch die Folie zeigen. Wir haben ja jetzt vielleicht vor 5 Jahren ein Lehrheft raus oder entwickelt. Entwickelt haben wir es schon jahrzehntelang. Sag vielleicht auch da noch dazu was. Vor 20 Jahren waren wir so, dass wir sagten, wir müssen eigentlich unbedingt so eine Struktur haben, damit wir wissen, was lehren wir denn wann. Also einfach ein Stundenplan, dass man einen Überblick hat. Dass nicht jeder halt, dem die Geschichte von David und Goliath die liebste ist, halt David und Goliath erzählt und die Kinder haben 20 Mal David und Goliath gehört, aber nie was vom Elisa zum Beispiel. Und deshalb haben wir vor 20 Jahren dann schon überlegt, was möchten wir denn tun? Mit viel Aufwand, damals noch mit Schreibmaschine und ohne PC und teilweise handschriftlich, haben wir dann ein Lehrprogramm oder ein Stundenprogramm für 2 Jahre ausgearbeitet. Und als das Ding fertig war, haben wir es dann auch ganze 2 Jahre lang angewendet. Und dann nicht mehr. Schade. Wisst ihr warum? Weil dort stand dann drin, wie das Thema heißt, wie dein Einstieg ist, wie deine 2 Lieder sind, wie die 2 Spiele sind, die du machst, wie das Thema genau ausformuliert wird und wie das Gebet formuliert wird hinterher. Das war alles ganz, ganz, ganz detailliert und Punkt für Punkt beschrieben. Das war zunächst mal ganz nett, aber irgendwann haben wir gemerkt, der Heilige Geist hat keinen Raum mehr. Das wird nur noch nach diesem Schema gemacht. Und was in diesem Jahr vielleicht gut war, kann sein, dass es im nächsten Jahr einfach ein totaler Flop ist. Deshalb haben wir gemerkt, das ist nicht das Richtige. Und dann war so eine Übergangszeit von langer Zeit, wo man sich dann nur gesagt hat, als Leitungsteam in bestimmten Altersgruppen, die nächsten 3 Monate machen wir das und das Thema. Und das war dann alles. Das war dann wieder ein bisschen wenig. Und deshalb haben wir dann diesen roten Faden entwickelt und haben gesagt, wir möchten einfach festlegen, nach bestem Wissen und Gewissen, lassen die Altersentwicklungsstufen mit einfließen, lassen die Bibel mit einfließen und überlegen uns, in welchem Alter braucht das Kind oder verträgt das Kind welche Wahrheit aus der Bibel raus? Und nach 15 Jahren möchte man so sein, dass wir sagen können, okay, wir haben alle Wahrheiten der Bibel behandelt. Wir haben jetzt nichts übersehen. Und dadurch ist der rote Faden entstanden. Das sind diese Hefte. Da gibt es 3 Stück. Ein Heft für Kleinkinder und Kindergartenkinder, dann gibt es Grundschulkinder und dann gibt es Teenies. Die sind vorne immer gleich aufgebaut. Das sind so die wichtigsten Grundwahrheiten drin. Und dann ist eigentlich nur pro Sonntag beschrieben, also was dann welchen Sonntag dran kommt, das macht man dann im Team aus. Aber die Einheiten für ein ganzes Jahr sind dann pro Alter beschrieben. Und dann weiß man, okay, jetzt kommt dreimal David dran. David als Kind, David als König, David als Krieger, David als König oder so irgendwie. Die Bibelstellen sind dazu jeweils die und die. Und die Kernbotschaft heißt so und so. Und mehr steht nicht drin. Das heißt, es ist nur ein ganz grober Faden, aber eben so ein roter Faden. Da steht jetzt nichts drin über das Beispiel, die Beispielgeschichte, das beste Lied dazu und so weiter. Das sind dann alles Dinge, die man sich heutzutage auch aus allen möglichen Quellen zusammenstellen kann. Also im Internet gibt es ja x verschiedene Quellen, wo man nachgucken kann. Promised Land oder KIB oder was weiß ich was. Da gibt es viel, nur diesen Gesamtblick von 0 bis 15, den gibt es eben nirgends. Und deshalb haben wir den gemacht. Genau, die Hefte kann man auch über den Charisma-Shop ganz normal kaufen. Jedes Heft kostet 10 Euro. Also ist deutlich unter Wert verkauft, aber soll ja, wenn man überlegt, was da für Arbeit drin steckt, es soll einfach dazu dienen, dass man diesen Überblick bekommt. Das lässt sich auch nicht für jede Gemeinde konkret so eins zu eins übernehmen. Aber man kann ein bisschen was rausziehen. Was passt denn wo? Genau. Ich denke, wir haben jetzt so einen schnellen Rundumblick. Das Allerwichtigste, denke ich, ist das, dass wir erkennen, was für ein Herz Gott für die Kinder hat. Und dass er einfach ganz bestimmte Personen und eine bestimmte Mannschaft rausruft aus der Masse und sagt, das ist meine Aufgabe für dich. Und die ist extrem wichtig, diese Aufgabe. Für die gesamte Masse ist die extrem wichtig. Aber es müssen jetzt nicht alle von der Gemeinde Kinderdienst machen. Aber die richtigen, die Berufenen. Und das ist unser Anliegen, dass ihr das verstanden habt. Und deshalb der letzte Satz von der Folie. Wäre, dass wir jetzt einfach rausgehen zu den Kindern. Also jetzt nicht sofort, aber geh zu den Kindern und lass deinem Herzen Raum, weil Gott was Wichtiges in dein Herz hineingelegt hat. Und sei dir da sicher drüber, dass du einen Schatz in deinem Herzen hast. Und dieser Schatz soll bei den Kindern ankommen. Und wenn das heute passiert ist, dass das einfach bewusster ist wie vorher, dann ist es prima. Ich würde euch dazu gern einfach jetzt noch alle segnen. Also es braucht nicht alle nach vorne kommen, sondern ich bete einfach von da vorne für euch. Ich mache es nicht so wie Jesus mit dem Herzen von den Kindern. Also ich herze jetzt nicht jeden. Ich segne euch einfach. Vater, ich möchte dir danken, dass dir die Kinder und die Generationen und die Zukunft so wichtig sind. Und ich möchte dir auch danken dafür, dass du uns unser Herzen, unsere Ohren und unseren Geist geöffnet hast, um deine Wahrheit zu verstehen. Und ich bete jetzt, dass diese Wahrheit sich bei jedem gut entwickeln kann, dass sie guten Boden hat. Nichts, was gleich wieder gestohlen wird, nichts, was gleich wieder erstickt wird, nichts, was geklaut wird oder was sonst behindert wird, dass es sich entwickeln kann, sondern dein Wille soll geschehen, bei jedem Einzelnen und durch jeden Einzelnen. Und ich bete auch, dass die Dinge, die uns jetzt ganz besonders wichtig wurden, dass die richtig lebendig sind und lebendig bleiben. Und ich segne auch diese Gemeinde, dass hier dein Wille geschieht, bei allem, was Kinder und Jugendliche betrifft, dass sie erkennen kann, was für Möglichkeiten du vorbereitet hast und welche Wege du vorbereitet hast. Ich setze diese Wege frei, diesen Segen von dir frei. Ich bete, dass die Türen aufgehen, dort, wo sie aufgehen sollen und zugehen, wo sie zugehen sollen, damit dein Wille geschieht. Und dass ich bete auch, dass große Freude kommt auf alle, die sich um Kinder kümmern und auch große Freude kommt auf alle anderen, weil sich um Kinder gekümmert wird. Dass dieses Bewusstsein der Wichtigkeit von diesem wunderbaren Dienst einfach noch mehr zunimmt. Danke, Vater, für deinen Segen und auch deinen Schutz über uns allen. Amen. Ja, Fragen können wir jetzt gerne noch beantworten. Wenn ihr noch Zeit habt.
Also ich kann von mir sprechen, wo ich mit Kindern angefangen habe zu arbeiten. Ich habe nicht besonders mich berufen gefühlt. Und es ist auch oft gestellte Frage oder gestellter Punkt bei den Leuten, die sagen, oh, ich bin nicht gerufen, das ist nicht meins. Und die haben nicht einmal versucht. Bei mir hat es sich entwickelt mit Jahren. Wie geht ihr damit um? Oder motiviert ihr die Leute trotzdem zu kommen und ausprobieren oder eher nicht?
Ja. Also ausprobieren ist nie ein Fehler. Bei uns ist es so, wenn jemand Interesse hat an der Mitarbeit, muss er immer zunächst mal mit mir sprechen und wir machen dann einfach generell aus, sei 2 bis 3 Mal mit dabei und 2 bis 3 Mal möglichst in der gleichen Gruppe. Es kann ja sein, dass der eine Sonntag gerade, sagen wir, super gut läuft, dann wäre es ja okay. Aber der eine Sonntag läuft eben mal nicht so super gut und es ist eine negative Erfahrung dabei und das Kind oder der Mitarbeiter, der Interessierte sagt dann, nee, ist nichts für mich. Wenn ich dann aber 2, 3 Mal dabei bin, dann habe ich schon ein bisschen mehr verschiedene Details. Und deshalb ermutige ich schon 2, 3 Mal dabei zu sein. Wir folgen auch dem Grundsatz, dass wir sagen, derjenige, der Kindermitarbeiter sein möchte und den Kindern nicht schadet, darf mitarbeiten. Es gibt ja Leute, die den Kindern schaden können, die dürfen nicht mitarbeiten. Aber solange es dem Mitarbeiter gut tut und er nicht schadet, solange darf er dabei bleiben. Also wir haben einige Fälle, wo du einfach merkst, das ist ein ganz zurückgezogener Mann. Da musst du gerade froh sein, dass der ein Bilderbuch vorlesen kann. Und mit den Jahren ist das einfach ein treuer Mitarbeiter, der sein Herz geöffnet hat und richtig fließt. Aber der hat Jahre gebraucht. Und solange er nicht stört, darf er sich gerne entwickeln. Nur wenn er stört, dann muss man eingreifen. Weil das Wichtigste sind natürlich die Kinder.
Ich wollte wissen, welche Ausbildung Sie haben, ob Sie das gelernt haben.
Nee, ich bin Versorgungstechnik-Ingenieur. Versorgungstechnik heißt Heizung, Lüftung, Klima und so Zeug. Ich habe keine Ausbildung, außer dass ich Vater bin. Genau. Ja, also ich bin kein Pädagoge. Nee, also immer nur so ein Seminar oder sowas, das schon, aber keine richtige pädagogische Ausbildung. Unsere Stellvertreterin zum Beispiel, die Christel, die ist, was ist denn genau, auch Oberstudienrätin oder sowas, die bildet dann wiederum Lehrer aus für die Berufsschule. Also die ist richtige Pädagogin. Es ist wichtig, dass man solche Fachleute im Team hat. Aber der Leiter selber, oder egal bei welcher Aufgabe, der Leiter muss der Berufene sein. Jetzt nicht der Ausgebildete, sondern der Berufene. Und wenn Gott halt mich berufen hat, was kann ich dafür, dass ich keine Ausbildung habe? Außer dass er dann vielleicht gesagt hätte, du, mach eine Ausbildung zum Erzieher, aber das hat er auch nicht gesagt. Okay? Also dieses Beispiel von der Leiterin mit 17 Jahren und dem Studiendirektor mit 50, der in der Gruppe als Mitarbeiter dabei ist, das zeigt eigentlich schon. Ja. Ja, sehr gut. Also Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Genau, das könnt ihr mal noch da reinschreiben. Ja, also Ausbildung tut auf jeden Fall gut. Also es ist kein Fehler, Pädagogin zu sein. Das ist ideal, das ist ideal. Okay, also wir, vielleicht noch eine andere Sache, wir beginnen gerade die Arbeit mit Kindern mit Behinderung, also ganz strukturiert, Handicapped Kids. Das heißt, wir versuchen an jedem Sonntag in jeder Gruppe jemanden drin zu haben, der sich speziell um das eine oder die zwei Kinder, die eben Handicaps haben und die dabei sind, zu kümmern. Bisher haben wir das immer noch so mitgemacht und in manchen Gruppen gab es jemanden, der das ausschließlich gemacht hat, aber in manchen Gruppen war es eben auch nicht so. Diejenigen, die diese Arbeit jetzt aufbauen, die sind eben beide, wie sagt man da, Heilpädagogen, genau. Also die sind Fachleute dafür. Also deshalb, Fachleute sind schon wichtig. Aber wenn man kein Fachmann ist, also mir wird es ja gerade so gehen, also ich bin nicht ausgebildet und nichts. Was habe ich denn zu sagen? Ich habe eben das zu sagen, was Gott mir sagt. Und das reicht meistens.
Vielleicht ein, zwei Beispiele über Konfliktsituationen zwischen Kind und Erwachsenen oder zwischen der Mitarbeiter und Erwachsenen. Gibt es bestimmt in jedem Kollektiv gibt es immer Konfliktsituationen oder kann entstehen.
Ja, ja, das
wie man das löst, ja.
Oh, wow. Oh.
Hört sich jetzt so grausam an, aber zum Beispiel die Kinder, die jetzt nicht hören, die Kinder, die jetzt zum Beispiel nicht hören, die sich nicht benehmen oder so, wie ihr bei euch im Kinderdienst, die zum Beispiel setzt ihr die auf den Stuhl, wie redet ihr mit ihnen, was sagt ihr oder also so genau direkt.
Okay. Also es kommt natürlich auch aufs Alter an. Aber wir haben zum einen haben wir klare Regeln, ganz wenige, die dann vielleicht nicht jedes Mal, aber je nach Team, auch vorher jedes Mal wiederholt werden. Zum Beispiel gibt es das Ranger-Zeichen, kennt ihr das? Das ist ein sehr gutes Zeichen. Also das kommt von den Royal Rangers, weil jeder Finger hat irgendwas zu bedeuten, aber das ist jetzt für das Zeichen auch nicht wichtig. Das Zeichen ist deshalb wichtig, wenn das jemand macht, dann wirkt es ansteckend. Das heißt, wenn man das sieht, macht man es auch. Also einfach so, kleine Finger wird durch den Daumen abgedeckt. Und man darf das Zeichen aber nur dann machen, wenn man ruhig ist. Okay? Das heißt, wenn ich das Zeichen mache und meine Gruppe ist drauf trainiert, dann machen die auch das Zeichen und dann wird es ruhig. Ja, weil das Zeichen darf man ja bloß machen, wenn man ruhig ist. Seht ihr, das funktioniert. Also es funktioniert jetzt auch nicht immer jedes Mal, aber das ist schon eine ganz gute Sache. Und dann ist halt klar, dass wenn vorne oder wenn einer spricht, dass man nicht dazwischen ruft, sondern sich meldet. Wenn sie weitermachen, dann kann man, ja, je nach Kind vielleicht auch, da gibt es ja welche, die immer ein bisschen lebendiger sind. Denen gibt man dann vielleicht Spezialaufgaben, dass sie einfach eine spezielle Aufgabe haben. Dann haben die ihr Ding und gucken dann während dem Essen, dass der Müll zusammenkommt und dass der Mülleimer rauskommt oder sowas, dann sind die schon ein bisschen mit integriert und müssen nicht nur blödeln. Oder es nimmt sich ein Mitarbeiter konkret um dieses Kind an und nimmt es eben zu sich. Oder man sagt, wenn es sich dann gar nicht bei den Schülern gibt es gelbe und rote Karten. Also wie beim Fußball. Es gibt zunächst mal eine Verwarnung ohne gelbe Karte. Und die Verwarnung sollte aber jetzt nicht unbedingt von demjenigen, der vorne ist, stattfinden oder passieren, weil zum einen kommt der ein bisschen aus dem Konzept raus, zum anderen wird die ganze Gruppe gestört, nur wegen dem einen. Das macht einfach der Mitarbeiter, wenn es geht, der nahe dort ist. Da gibt dann die Verwarnung, Kind hört nicht, dann gibt es die gelbe Karte. Nach Grad der Überschreitung gibt es dann vielleicht nochmal eine gelbe Karte oder es gibt ein Gespräch draußen und dann gibt es eine rote Karte. Rote Karte heißt auf jeden Fall Gespräch außerhalb der Tür und heißt eigentlich auch Eltern holen. Also auch das gibt's. Aber wir müssen ganz, ganz selten die rote Karte anwenden. So Vier-Augen-Gespräch draußen bedeutet immer auf die Ebene vom Kind kommen, dem Kind also zuerst mal fragen, warum sich so verhält. Vielleicht auch, dass man einfach auch Verständnis zeigt. Vielleicht gibt es auch wirklich eine konkrete Situation, warum das eben so ist. Und dann versteht man es auch. ihm auch klar machen, dass das Verhalten falsch war. Und dann am besten miteinander ausmachen, okay, wir machen einen Deal. Du bist gehorsam oder du machst es eben nicht mehr und wir gehen zusammen rein. Ohne dass das Kind gesagt hat, ja, ich mache das, gehe ich auch nicht rein. Also der Deal muss fest sein zwischen uns. Und wenn es eben so lange dauert, dass man draußen sein muss, dann brauchen wir die Eltern. Weil ich bin ja nicht da, um mit dem Kind eine Stunde draußen zu sitzen. Ja. Oder Gespräch mit den Eltern nach dem Kinderdienst. Also auch das hilft schon. War das okay so? Gut.
Achso, ich habe so ein heikles Thema, was...
Bei Mitarbeiter gibt es dann auch eine rote Karte.
Ich habe so ein heikles Thema zu Missbrauchfällen. Ja. Und allgemein ist ja in unserer Gesellschaft das Thema sehr aktuell. Und wie wir Gemeinden mit diesem Thema umgehen, inwieweit sollen wir die Kinder sollen natürlich schützen, aber als Mitarbeiter, auf was sollen wir achten? Und besonders bei Freizeiten, wir machen auch Freizeiten. Und ich denke, also ist mir letzte Zeit so gekommen, wir machen schon mehr über 10 Jahre Freizeiten, ist noch nie was passiert und Gott hat uns beschützt, Gott sei Dank. Ja. Und ich hoffe, dass es weiter so ist. Aber ich will mich jetzt irgendwie informieren und was habt ihr da für... Oder rechtlicher Rahmen, auch genau. Also, weil wir sammeln ja auch die Anmeldungen mit Unterschrift von Eltern. Aber ich denke, das Thema ist ja sehr aktuell und da müssen wir uns irgendwie schützen und auch die Kinder natürlich. Ja. Also es ist sowohl, also gut, bei uns ist schon nichts passiert, Gott sei Dank, aber es ist sowohl als in Medien, ich habe schon in christlichen Zeitschriften gelesen, also von, also die Kinder, die größere, die von außen reinkommen, dass Fälle passiert sind und also es ist schon einiges gelaufen, auch in den Gemeinden. Ja, und ich denke, das Thema soll man jetzt aufgreifen, also ich persönlich denke, ich habe jetzt mit Lena nicht darüber gesprochen, aber...
Also ist klar, dass man da sensibel sein müsse. Wir haben jetzt so drauf reagiert, auch aus im Prinzip schon zur eigenen Absicherung, dass wir Verhaltensgrundsätze aufgesetzt hatten oder haben. Das haben wir übernommen teilweise von den Royal Rangers, die haben das schon länger. Das ist einfach unsere Verhaltensgrundsätze formuliert. Und im Prinzip allgemein formuliert, dass wir eben den anderen respektieren wollen, dass man dem anderen nichts Böses tut, auch nicht schlecht über ihn redet, auch sexuell nicht ausnutzt oder sonst irgendwie missbraucht, also körperlich, seelisch oder geistig. Dass wenn uns was dabei auffällt, dass wir uns dann auch bei einem Leiter melden. Ja, und dass man sich davon einfach distanziert. Falls sowas in der Vergangenheit bei einem persönlich, also das unterschreibt jeder Mitarbeiter, sowas gewesen sein sollte und vielleicht auch strafrechtliche Verfolgungen hatte, dann hat man das zu sagen und wenn sowas auftritt, dann hat man das auch zu sagen, weil das kriegt man ja nicht unbedingt mit. Und das hat jeder unterschrieben. Jeder Mitarbeiter. Genau. Wenn er das nicht unterschreibt, dann kann er nicht mitarbeiten. Und dann muss man natürlich darüber sprechen, warum unterschreibt er das nicht und so. Nee, alle. Also das unterschreibt jeder feste Mitarbeiter. Die Leute, die aus der Region dazukommen, um zu helfen, die natürlich nicht. Aber jeder, der zum Mitarbeiterteam regelmäßig dazugehört, der unterschreibt es. Genau. Ja, also mir ist die sexuelle Sache auch wichtig, deshalb, weil besonders bei Kleinkindern einfach alles, was, oder ich habe vorhin gesagt, da kommt es besonders auf unser Herz an, weil die Kinder spüren unser Herz und das ist auch das, was wir ihnen am meisten vermitteln. Einem Einjährigen kommt bei dem ganz nicht groß auf an, was ich spreche, sondern wie ich mit ihm umgehe, wie meine Haltung ist, wie mein Herz eben zu dem Kind ist. Und wenn mein Herz da unrein ist und eben Sexualität, das ist was oder schlechte Sexualität, ist was einem einfach befleckt, ganz in besonderer Art und Weise. Wenn das da nicht passiert, dann tue ich dem Kind nichts Gutes. Also wenn das nicht mit sauberer Sexualität von mir zugeht. Ja, deshalb ist mir das auch besonders wichtig. So Grundsätze gibt es bei uns, dass zum Beispiel Mädchen nur oder Frauen eben mit Mädchen auf die Toilette gehen und Männer nur mit Jungs auf die Toilette gehen. Oder beim Wickeln ist es eigentlich gerade so, dass eben Mädchen von Frauen gewickelt werden. Jungs dürfen auch von Frauen gewickelt werden. Aber Mädchen ist nicht unbedingt von Männern, genau. So. Ja, und die Leiter, also die Gruppenleiter, die Teamleiter, die sind schon sensibilisiert, dass sie einfach aufmerksam sind. Also es ist auch immer ein bisschen eine Gratwanderung. Ein Vierjähriges, das kuschelt vielleicht schon sehr gerne auf dem Schoß, das tut dem Vierjährigen auch gut. Oftmals ist das auch gar kein Problem, wenn aber der Mann dabei sexuell erregt wird und merkt, dass es ein Problem wird für ihn, dann erwarte ich, dass der darauf reagiert und sagt, halt, hier muss ich einfach mehr Abstand halten, das darf er nicht mehr zulassen. Und da sprechen wir dann auch möglichst offen drüber, dass sowas halt nicht geht. Also die Kinder werden konkret nicht drauf angesprochen von uns. Nee. Also außer das Kind kommt auf uns zu. Klar, dann muss man reagieren. Aber dann ist auch nicht unsere Aufgabe, jetzt Seelsorger für das Kind zu sein. Unsere Aufgabe ist dann eher zu sagen, ich gehe damit zu den Eltern. Oder wenn es vielleicht auch Missbrauch in der Familie ist. Ich gehe dann zunächst mal immer zu meinem Leiter. Als Mitarbeiter geht man zum Teamleiter. Der Teamleiter geht dann zum Bereichsrat oder zu uns, also es geht einfach die Leiterschaftsstufe hoch, bis man dann die Sache eben in der Familie angeht. Also bei Freizeiten zum Beispiel hat man ja oft Mädchenzimmer und Jungszimmer und dann ist klar, dass er eben ein Mann ein Jungenzimmer betreut und eine Frau im Mädchenzimmer, im Normalfall, wenn man genügend Mitarbeiter hat. Oder ein Ehepaar, genau. Stimmt. Noch Fragen? Keine mehr. Dann machen wir Feierabend. Jetzt haben wir den ganzen Tag viel gehört. Ich wünsche euch, dass ihr alles gut verarbeitet. Und viel Spaß mit den Kindern. Es hat Spaß gemacht bei euch.